Scheinklimapolitik gewidmet ist. Dazu darf ich den Referenten des heutigen Abends, Professor Reinhard Steurer, recht herzlich begrüßen. Lassen Sie mich beginnen mit einem Auszug aus einem Interview der Tageszeitung Der Standard mit dem Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle und dem Kabarettisten Markus Koschu über Teuerung, Wohnen und Klimakleber. Der Standard: Die letzte Generation demonstrierte am Montag in Innsbruck gegen die zunehmende Bodenversiegelung. Sie sorgte für Behinderungen im Frühverkehr. Anton Mattle: Ich halte von diesen Initiativen nicht viel. Sie machen Klimaschutz unsympathisch. Weite Teile der Bevölkerung haben die Zeichen der Zeit erkannt und sind bereit, sich für den Schutz des Klimas zu engagieren. Allerdings nicht in dieser Form, nicht in dieser Radikalität. Ich bin für Reden statt Kleben. Fast möchte man sagen, ja, reden. Wenn es sein muss, ewig und drei Tage, Hauptsache am Ende kommt unterm Strich etwas heraus, was sich als Klimaschutzmaßnahme gut verkaufen lässt und den Macht- und Profitinteressen von Politik und Wirtschaft, aber auch den Konsum- und Freizeitgewohnheiten breiter Bevölkerungskreise nicht an den Karren fährt. Stichwort: Mein Schnitzel gehört mir oder Klimakleber töten Menschen. Genau hier aber setzt das Engagement von Reinhard Steurer an. Als Scientist for Future unterstützt er Bewegungen wie Fridays for Future und stellt sich auch hinter die Straßenblockaden der letzten Generation. In einem Kommentar im Standard meinte er, er befürworte die Klimabewegungen deshalb öffentlich, weil sie empirisch belegbar ein zentraler Teil der Lösung seien. Und streikende Jugendliche haben die Klimakrise besser verstanden als viele Politikerinnen und Politiker, die sie lösen sollten. In einer Phase, in der die Existenz des Menschen und großer Teile der belebten Welt auf dem Spiel steht, dürfe Wissenschaft keine Neutrale im Elfenbeinturm mehr sein. Steurer versteht Klimapolitik als aktives Eingreifen. Den Kurznachrichtendienst Twitter nutzt er beispielsweise, um über aktuelle Entwicklungen der Klimapolitik zu informieren und wirksamen Klimaschutz einzufordern. Die große Frage, die ihn antreibe, sei: Was sage ich meinen Kindern, wenn sie mich in 20 Jahren fragen, wie war es damals? Und wir könnten hinzufügen: Und was hast du gemacht? Heute Abend aber stellen wir die Frage: Was können wir jetzt tun, um in einem sehr kurzen Zeitfenster alles zu unternehmen, um die Folgen des Klimawandels, die sich ja schon überdeutlich ankündigen und hier da sind, möglichst gering zu halten? Welche Aktion- und Kommunikationsformen sind am wirksamsten, um dem Anliegen möglichst viel Gehör zu verschaffen? Was können wir als Einzelne, was können wir aber auch in Gruppen, als politische Subjekte unternehmen, um diese buchstäblich Kernsache vorwärts zu bringen? Gemeinsam mit dem Autor Reinhard Steurer wollen wir heute Abend diesen Fragen nachgehen. Ich darf Ihnen den Referenten kurz vorstellen. Reinhard Steurer, in Vorarlberg geboren, ist Professor für Klimapolitik an der Universität für Bodenkultur in Wien. Er beschäftigt sich seit 25 Jahren mit der politischen Dimension der Klimakrise. Seit einigen Jahren forscht er vor allem zur politischen Bedeutung von Ausreden und Scheinklimaschutz in allen Bereichen der Gesellschaft. Zum Ablauf des heutigen Abends: Am Beginn wird Professor Steurer einen ca. 45-minütigen Vortrag halten. Im Anschluss wird Peter Bilger ein kurzes Gespräch mit ihm führen. Am Ende, wie immer, sind Sie gefordert mit Ihren Fragen und mit Ihren Anregungen. Herzlichen Dank.
Ja, schönen guten Abend. Funktioniert sicher. Die Störung auf jeden Fall. Und sonst. Ja? Wirklich? Das ist blöd. Das heißt, ich muss da fest überhaupt am Computer stehen bleiben. Tue ich ungern. Normal gehe ich gerne auf der Bühne umeinander. Aber gut, ist laut genug? Gut. Freut mich, dass der Saal voll ist. Das ist natürlich immer schön, wenn das auf Interesse stößt, was man zum Zeigen hat, obwohl das nicht angenehm ist. Ja. Also wie der Titel schon sagt, wird es kein lustiger Abend, obwohl ich manchmal schon Humor einstreue in diese Geschichte, weil anders halten wir es gerne aus, oft einmal. Ja, mit Scheinklimaschutz sind die Katastrophe oder kapieren wir es doch noch, ist das Thema. Und zum Anfang ein kurzer Überblick. Ich muss als erstes einmal darstellen, wie drastisch die Sache ist, damit wirklich klar ist, warum sich manche zum Beispiel auf die Straßen kleben, so wie vorher gerade schon besprochen. Und dann treibt mich vor allem die Frage um, warum ist das so? Also wie zeigen wir riskieren gerade wirklich alles. Und es ist schwer zu verstehen, warum man das tut. Eine vernünftige Gesellschaft, die auf Wissenschaft hört, würde ja eigentlich dann vorausschauend handeln können und manche Dinge bleiben lassen. Aber das tun wir scheinbar nicht und haben es auch nicht vor, so wie es aussieht. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir uns am Schmäh halten oder uns gegenseitig verarschen. Indem wir glauben, wir tun ja eh alles und die Chinesen sind die Bösen. Es ist halt nicht so, aber es hilft mit der Situation umzugehen. Ich zeige dann auf, dass der Scheinklimaschutz, also das so tun, als ob tatsächlich auf allen Ebenen stattfindet, also bei jedem Einzelnen, aber dann auch in der Politik, von der globalen zur nationalen bis zur Gemeindeebene runter und auch in der Wirtschaft natürlich. Dort gibt es den Fachbegriff Greenwashing dafür, dass die Firmen eben grün waschen, sauber darstellen, so tun als ob. Und zum Schluss frage ich, was tun wir damit? Kommen wir da raus oder ist das jetzt quasi das Schicksal, mit dem wir leben müssen? Es gäbe schon Möglichkeiten, da rauszukommen, aber es wird ein bisschen Anstrengung erfordern und ich sehe sie noch nicht. Aber so Vorträge und Medienauftritte helfen ja vielleicht, ein bisschen das Bewusstsein zu schärfen. Sprachlich habe ich natürlich einen wilden Durcheinander beieinander. Das liegt daran, dass ich die Vorträge normalerweise mit so einem österreichischen Hochdeutsch halte. Das ist so eine Mischung zwischen Wienerisch, Oberösterreichisch und Vorarlbergerisch. Und für die rätseln, wo ich herkomme, prägen sie Wald. Aber es ist schon ganz lang her. Es ist schon ganz lang her. Ich bin seit meinem 19., 20. Lebensjahr nicht mehr dort sesshaft, sondern halt nur auf Urlaub dort, so wie jetzt gerade diese Sommerwoche im Herbst, die ich dort verbringen habe dürfen. Gut, fangen wir an. Und der erste Teil wird wirklich der heftigste, weil ich euch zeigen muss, wie groß dieser Notstand schon ist. Das ist nicht lustig, aber wenn es euch dann kurz viel wird, denkt euch einfach, na, ich mache das seit 25 Jahren jeden Tag. Ich mute es euch für eine Stunde zu. Das werdet ihr aushalten, auch wenn es schwer ist. Also, wo stehen wir? Wir stehen global bei 1,2 Grad Erhitzung. Das, glaube ich, ist soweit eh bekannt. Was man in der Grafik auch schön sieht, ist, dass die CO2-Konzentration sich wunderbar in das Bild einfügt mit der Erhitzung. Also das ist die graue Linie, die CO2-Konzentration. Je höher die steigt, umso größer die Hitze. 1,2 Grad ist noch relativ harmlos. Wenn es da bleiben würde, könnte man davon ausgehen, dass wir damit umgehen können. Es ist nur so, dass das eine globale Mitteltemperatur ist. Und global bedeutet, es ist an manchen Orten heißer, an anderen kühler. In Meernähe ist es kühler, unter 1,2. Und in Österreich, weit weg vom Meer, ist es deutlich über 1,2. Wir sind also bei uns schon bei 2,2, 2,5 Grad Erhitzung mittlerweile. Das Jahr 2023 wird da wieder eins der heißeren sein in der Abbildung. Und was man sieht, ist, dass es eigentlich bis 1990 so recht unauffällig dahingegangen ist. Und so seit 1990, 2000 dann richtig eskaliert. Also da hebt das komplett ab. Und das liegt einfach daran, dass wir seither, seit 1990 in etwa, die fossile Energieverbrennung komplett eskaliert haben. Das sieht man an dem Bild. Das weiß man, ja, das kommt, die Hitze kommt von fossiler Energie. Was wahrscheinlich nicht ganz bekannt ist, ist, dass 85% unseres Energiekonsums nach wie vor fossile Energie, sowohl wir so viel über Photovoltaik und Wind reden. Die zwei Energieformen, die sauberen, muss man suchen. Das ist da der Zuckerguss auf der Spitze der Grafik, gelb und blau. So, und das sollte jetzt die Zukunft übernehmen. Also die sollten in Zukunft den Rest des Kuchens, nämlich die 85%, ersetzen. Man sieht, das ist eine ziemlich große Herausforderung. Wissenschaftler sind sich einig, das geht, wenn man will. Wir haben die Technik dazu, wir haben das Geld dazu. Also es fehlt eigentlich nichts. Man muss es nur wollen und das schnell angehen. Dann wäre das schon möglich. Und ja, mit der Schnelligkeit, da haben wir halt Probleme offensichtlich. Also was man sieht, ist der Corona-Zacken da. Also durch die Pandemie ist der Energieverbrauch kurzzeitig runtergegangen und dann aber ganz schnell wieder rauf. Wir sind mittlerweile über dem Niveau vor Corona. Also das haben wir schon wieder wettgemacht. Und auch durch eben viel fossile Energie. So, das Ganze bildet sich dann natürlich in der Atmosphäre ab. Das heißt, das, was wir hinauspulvern, das kann man dann messen als CO2-Konzentration. Messen tut man das mit ppm, Parts per Million. Das ist die Maßzahl dafür. Und in der Grafik sieht man, wie sehr wir die jährliche Konzentration gesteigert haben. Also in den 60er Jahren haben wir im Jahr ein Part per Million CO2 zusätzlich in die Atmosphäre gegeben. Und seit es Klimapolitik gibt, das ist so seit 1990, haben wir es dann von 1,5 Teilchen auf 2,5 gesteigert. Also das heißt, wir haben im Moment ein Niveau erreicht, das noch nie so hoch war. Und es zeichnet sich nicht ab, dass wir wieder darunter kämen, wo wir schon längst sein müssten, sondern es schaut so aus, als ob wir relativ stabil bei 2 Teilchen zusätzlichem CO2 pro Jahr in der Atmosphäre bleiben für dieses Jahrzehnt, so in etwa. Und das ist natürlich viel zu viel. Das ist wirklich ein Rezept für ein Desaster. Das heißt, die CO2-Konzentration in der Atmosphäre steigert sich nach wie vor jedes Jahr um 2 Teilchen. Letztes Jahr waren es, sagen wir, 422, heuer 424 ppm CO2. Nächstes Jahr, das ist wie ein Uhrwerk, das zählt, 426, 428. Und ich gehe davon aus, wir schaffen noch 440, 450. Und das ist so dann die Grenze, wo es wirklich ganz, ganz kritisch wird, wo wir dann das 2-Grad-Ziel vergeben würden. Also würde man Richtung 450 kommen, dann wäre die Erhitzung nicht mehr unter 2 Grad halten. Warum erwähne ich das ppm CO2 so sehr? Weil es meiner Meinung nach die wichtigste Kennzahl unserer Zeit ist und niemand kennt sie. Das gibt schon ein bisschen einen Eindruck dazu, wie wir mit dem umgehen. Ja, ist ja verrückt. Viel kennen den DAX oder den ATX oder den Dow Jones, wo der steht und so weiter. Aber die wichtigste Kennzahl für unsere Zivilisation ist weitgehend unbekannt. Deswegen erwähne ich es einmal, dass Sie vielleicht dann einmal in Zukunft darauf achten, so wie steht es dann nächstes Jahr. Und Klimaaktivistinnen geben auf ihrem Twitter-Profil oft einmal die CO2-Konzentration in ihrem Geburtsjahr an. Das ist dann 300 irgendwas, so, um zu zeigen, wie sich das da fortentwickelt. So, na, was tut es mit der Temperatur? Sie steigt aufgrund des vielen CO2s. Und da sehen wir, dass ein stabiles Klima eigentlich schon eine wertvolle Sache ist. Da sieht man das Holozän. Das ist die letzte Klimaperiode nach der Eiszeit. Das sind die letzten 10.000 Jahre. In der Zeit ist unsere Zivilisation entstanden. Auf das Klima sind wir im Grunde angewiesen. Also alles, was wir aufgebaut haben, von den Städten an Meeren oder sonst wo, Landwirtschaft, baut im Grunde auf dem stabilen Klima auf. Das ist ja kein Zufall, dass die Zivilisation, die wir haben, in der Periode entstanden ist, weil sie klimatisch ideal war und stabil war vor allem. Was man sieht, ist, die Eiszeit davor war nur 3 Grad, 3,5 bis 4 Grad kälter wie das, was wir jetzt haben. Und das ist wichtig zum Verstehen, weil 2 Grad, 3 Grad Unterschied klingt ja noch wenig. Da denkt man sich, mein Gott, ja, am Morgen ist es auch 3 Grad kälter als wie am Mittag und so weiter. Oder manchmal 10, 15, 20 Grad Unterschied. In dem Fall kann man damit deutlich machen, der Unterschied von nur 3 Grad ist der Unterschied zwischen Badeseen in der Schweiz oder im Salzkammergut oder Gletschern in der Eiszeit. Die Badeseen sind alle von Gletschern ausgehobelt worden, nur wegen 3 Grad Unterschied. Und jetzt sind wir dabei, die 3 Grad oben drauf zu legen. Also da kann man sich schon, glaube ich, vorstellen, was das für einen Unterschied macht. Wenn das den Unterschied zwischen Gletscher und Badesee ausmacht, dann ist zusätzlich 3 Grad der Unterschied zwischen fruchtbarem Land und Wüste in vielen Weltgegenden. Ja. Jetzt werden Sie manche fragen, wo ist die Klimakrise? Das ist nicht das kleine Spitzel da, ich habe es ausblendet, um kurz zu überraschen. Das ist die Klimakrise, das ist in den letzten 80, 100 Jahren passiert. Und das schaut noch harmlos aus, wäre es auch, wenn es da stehen bleiben würde. Also könnte man das bei 1,2, 1,5 Grad stabilisieren, könnte man sagen, mit dem können wir umgehen, das kriegen wir in den Griff. Halt mehr Überschwemmungen, Vermurrungen, Dürren und so weiter, das ist klar. Aber da könnte man schon damit leben. Das Problem ist, es wird sehr wahrscheinlich nicht da stehen bleiben, sondern wir sind im Moment jenseits der Grafik unterwegs in Richtung 2,5 Grad bis Ende dieses Jahrhunderts. Und das ist wirklich so der Unterschied Eiszeit-Badesee, nur in die andere Richtung. Und das ist möglicherweise dann noch nicht einmal alles. Was kommt da dazu? Irgendwo auf dem Weg Richtung 2-3 Grad gibt es Kipppunkte, Tipping Points auf Englisch, oder Verstärkungsmechanismen. Was ist das? Das sind Dynamiken im Klimasystem, die das Problem von sich aus verschärfen, selbst wenn wir aufgehört hätten, Öl, Kohle oder Gas zu verbrennen. Und da gibt es 15 davon. Ganz kurz, die wichtigsten haben mit Eis zu tun. Das sind jetzt da die Roteingraben, fast die Hälfte davon haben mit Eis zu tun. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass durch Schmelzen des Eis die Erhitzung weiter zunimmt. Nicht, weil der Kühlschrank nicht mehr so gut funktioniert, weniger Eis, sondern weil Eis eine helle Oberfläche hat, Hitze im Weltraum zurückstrahlt. Wenn das Eis verloren geht, zum Beispiel wie auf dem Bild sichtbar, dann bilden sie dunkle Stellen. Aufgrund der dunklen Stellen bleibt mehr Hitze auf der Erde zurück, es wird weniger rückgestrahlt und das heizt die Erderhitzung zusätzlich an. Und da geht man davon aus, dass wir zum Beispiel das Arktis-Sommereis, also das Eis am Nordpol, bis Mitte der 30er Jahre verlieren werden. Was bedeutet dunkle Ozeanoberflächen statt weiße Eismassen. Und allein das könnte 0,2 Grad Erhitzung bringen. Und das ist nur einer von 15 Kipppunkten, die da dazukommen. Das heißt, die schieben uns weiter in Richtung Erhitzung, selbst wenn wir jetzt eh schon ganz brav wären, was wir nicht sind. Und so eskaliert es dann weiter. Was man heuer auch ganz gut gesehen hat, sind die großen Waldbrände, die borealen Wälder des Nordens, die in Kanada zum Ausmaß brennt haben, wie wir es noch nie gesehen haben. Also wirklich erschütternd, besorgniserregend. Und das ist ein weiterer Feedback-Mechanismus, ein weiterer Verstärkungsmechanismus. Warum? Durch die Waldbrände wird Unmengen CO2 frei. Allein in Kanada ist so viel CO2 frei geworden, wie ganz Deutschland in einem Jahr produziert, mit all der Industrie, all dem Verkehr. Und die Wälder fehlen, weil sie ja, wenn sie intakt sind, CO2 aufnehmen. Das sind dann CO2-Speicher, eine Senke. Also das ist ein doppeltes Feedback. Es wird weniger CO2 aufgenommen, es wird mehr freigesetzt durch die Brände. Und das beobachtet man weltweit. Ja. Waldbrände nehmen massiv zu, wenn Ihnen jemand erzählt, nein, Moment, die Brände nehmen ab, das sind falsche Zahlen. Da wird mit brennenden Flächen operiert, einschließlich brennenden Savannen und so weiter. In Summe nimmt das ab, aber die Waldbrände nehmen zu und heizen das Problem noch weiter an. Dann gibt es den Amazonas-Regenwald, von dem man davon ausgeht, dass er mittlerweile auch schon mehr CO2 freigibt, als er aufnimmt. Und eben in Summe 15 solche Kipppunkte, von denen 9 bereits gegen uns arbeiten. Und einige davon wirklich schon erledigt sind. Also kippt sind im Sinne von, das Ei ist runtergefallen und es wird nicht mehr ganz. Und das sind wirklich die Dinge, die Klimaforschern Albträume bescheren, weil wir Gefahr laufen, das außer Kontrolle zu verlieren. Also im Moment glaubt man noch, den Thermostat in der Hand zu haben, je nachdem, wie viele Emissionen wir rauspulvern, können wir das noch kontrollieren, aber das Fenster schließt sich. so wie es aussieht, und zwar relativ schnell, weil all diese Dinge gehen schneller, als man gedacht hat. Also wenn man von Wissenschaftlern, von Klimawissenschaftlern was hört, dann immer, das kommt überraschend. Wir hätten nicht damit gerechnet, dass das jetzt schon so schnell geht. Ja, und wenn wir da in die Richtung von 2 bis 3 Grad kommen, kommen wir eben in die Kipppunkte hinein. Wobei, ist auch interessant, die Grafik ist aus dem Jahr 2015. Mittlerweile wissen wir, dass die Kipppunkte jetzt schon aktiv sind, also bei 1,2, 1,5, 1,8 Grad. Das heißt, das muss man vorziehen. Und wenn wir so richtig in diese Dynamik hineinkommen, ja, darum ist es so wichtig, eben unter 2 zu bleiben, damit es halbwegs stabil bleibt. Aber je mehr Erhitzung wir schaffen, umso dramatischer wird es. Und dann müsste man dann über den Kollaps der Zivilisation reden, wie wir sie kennen. Also mit globalen Lieferketten, billigem Klumper, das China wird es nicht mehr spielen dann, weil das funktioniert alles nicht mehr so wie bisher. Und auch da gilt, man geht davon aus, dass das bei 3 Grad Erhitzung schon in größte Schwierigkeiten laufen wird. Also nicht bei 4, 5 Grad, so wie in der Grafik, sondern dass das irgendwo zwischen 2 und 3 Grad wirklich dramatisch wird. Es gibt Klimawissenschaftler, die sagen, 3 Grad Erhitzung, das schaffen wir gar nicht, vorher bricht das industrielle System zusammen und somit auch die Emissionen. Ja, da weiß man nicht, was jetzt dann besser wäre. Genau, was wird das bedeuten? Kollaps der Zivilisation, das klingt so abstrakt, das kann man an ein paar Dingen festmachen. Es wird bedeuten, dass Infrastruktur zerstört wird und schneller zerstört wird, als wie wir imstande sind, sie aufzubauen. Straßen, Brücken werden nicht mehr erneuert, weil sie laufend weggerissen werden und man nicht mehr nachkommt. Nicht bloß das, sondern auch Hafenstrukturen, ja, weil der Meeresspiegel steigt, sind die größten Häfen der Welt nicht mehr anfahrbar. Ja. Flughäfen sowieso und so weiter. Lieferketten brechen zusammen, das sieht man an so Kleinigkeiten wie der Tatsache, dass der Panama-Kanal seit ein paar Wochen nicht mehr richtig befahrbar ist, wegen Wassermangel, Dürre in der Gegend, die Schifffahrt geht nicht mehr durch. Man stellt sich vor, der bricht völlig zusammen, der Handel zwischen Asien und Amerika ist schwer in Mitleidenschaft gezogen. Da muss man nämlich wieder dann rundum fahren, so wie vor 100 Jahren so auf die Art. Lieferketten werden auch zusammenbrechen wegen Stürmen, wegen Extremwetterereignissen aller möglichen Art. Und dann wird es halt an allen möglichen Dingen fehlen. Wir haben jetzt einen kleinen Vorgeschmack gekriegt, aber das war wirklich eine Kleinigkeit im Vergleich zu dem, was dann kommt, wenn wir deutlich über 2 Grad gehen. Ernteausfälle, großflächig sind prognostiziert ab den 2030er Jahren, also zumindest, dass das Risiko dafür deutlich zunehmen wird. Und wenn das dann wirklich großflächig genug ist, werden wir Hungersnöte erleben. Wobei wir in den reichen Ländern die Lebensmittel aufkaufen werden, mit viel Geld natürlich, horrenden Preisen, und andere verhungern. Ja, das ist eh klar, dass wir nicht die Ersten sein werden. Macht es aber nicht besser, wirklich. Und dann natürlich Massenmigration, weil es viele Orte auf der Welt gibt, die nicht mehr lebbar sein werden. Also nicht bloß nicht mehr fruchtbar, sondern nicht mehr lebbar im Sinne von, man kann nicht mehr draußen leben. Es ist zu heiß, man würde innerhalb von einem Tag sterben. Auch das ist absehbar. Speziell rund um den Äquator, also in Afrika, Asien und Südamerika wird es kommen, wenn man Richtung 2 bis 3 Grad gehen. Und ja, in Summe kann man sagen, das kann man zusammenfassen als Klimakaos. Ja, ein Klima, mit dem unsere Zivilisation, so wie wir sie aufgebaut haben, nicht mehr zurechtkommt. Hinten und vorne nicht. Ja, also da würde man wirklich sehr viel verlieren, wenn es in die Richtung ginge. Und im Moment tun wir alles dazu, dass wir da hinkommen. Ja. Genau, und jetzt können wir uns aussuchen. So, fahren wir jetzt gegen die Wand. Ja, der Zacken deutet an, was im Laufe dieses Jahrhunderts möglich ist. Je schmaler der Pfeil, desto unwahrscheinlicher. Am wahrscheinlichsten ist im Moment zwischen 2 und 3 Grad, dass wir zu landen kommen. Also fahren wir gegen die Wand oder drehen wir es um und gehen in den Abgrund. So, beides nicht sehr attraktiv, aber Faktum im Moment, also als das wahrscheinlichste Szenario. Aber selbst da kann man eine Gaudi draus machen und sagen, ja, wir haben ja noch Zeit bis zum Aufprall und da wird uns schon was einfallen und mit Technik lösen wir das dann schon. Und wir haben ja bisher noch jedes Problem gelöst, kommt dann. Ernsthaft, das ist möglicherweise das Erste, an dem die Menschheit wirklich scheitert, weil es das schwerst Lösbare ist im Vergleich zu dem, was wir schon gelöst haben. Und der Weg in den Abgrund ist dann gepflastert von blöden Sprüchen, die wirklich nichts mit Wissen zu tun haben, sondern mehr mit Weltbild und Glauben. Ja, das Klima hat sich da immer schon geändert. Was ist denn das Problem? Naja, das Problem ist, dass wir mittlerweile 8 Milliarden Menschen sind, die auf dieses Klima angewiesen sind, mit einer hochspezialisierten Landwirtschaft. Ja, wenn da ein paar Millimeter Regen anders oder weniger fallen, haben wir schon ein Riesenproblem. Das wird sich halt nicht ausgehen. Das ist der Unterschied. Und der Meeresspiegel war auch schon mal höher, 60 Meter höher. Ja, da hat es halt kein Rio, kein Bombay und kein New York gegeben. Da hätte man wenig Probleme, aber mit Millionen Städten direkt am Meer ist halt ein Problem, wenn der Meeresspiegel steigt. Und der wird steigen. Das ist eines der sichersten Dinge überhaupt. Zum Beispiel alleinig der Grönland-Eisschild, der wahrscheinlich schon gekippt ist, im Sinne von sicher abschmilzt, bringt 6 Meter Meeresspiegelanstieg. 6 Meter, das ist nichts, an was man sich anpasst. Aber wenn der Bundeskanzler Holland zitiert, das unter dem Meeresspiegel liegt, das wird sich nicht ausgehen. Was sagt man dann noch? Naja, es gab ja früher schon Extremwetter, Hitze und Hochwasser, das ist ja nichts Neues. Naja, neu ist die Intensität, mit der es kommt, und die Häufigkeit. Also das sieht man ja jetzt schon langsam, auch der Blinde kann das schon langsam sehen, dass das schon eine neue Qualität ist. Mit den Waldbränden, da kann man 100-mal sagen, die sind von Brandstiftern verursacht worden. Sie sind unkontrollierbar mittlerweile. Brandstifter hat es immer schon gegeben. Aber unkontrollierbare Waldbrände, die einfach abbrennen, wo die Feuerwehr nichts mehr tun kann, das ist neu. Ja. Und dann kann man auch sagen, ja, das ist doch alles übertriebene Klimahysterie. Nein, es ist Wissenschaft, die beste Wissenschaft, die wir haben, die besser ist wie je zuvor. Und das ist Konsens unter Wissenschaftlern, was ich da sage. Also das ist nicht irgendwie Einzelmeinung, da könnte man auch sagen, ja, das muss ja nicht stimmen, sondern das ist tatsächlich Konsens und die Worte der Klimawissenschaft sind so eindringlich und alarmierend wie noch nie. Nur scheint das niemand mehr zu stören, wir haben uns irgendwie schon an die Warnmeldungen gewöhnt. Man stellt sich die Klimakrise so als Klippe vor. Das wäre noch relativ einfach, weil dann könnte man sich noch vorstellen, eine Notbremsung zu machen, stehen zu bleiben, bevor es da über den Abgrund geht. Es ist in Wirklichkeit viel komplizierter, viel schlimmer als wie eine Klippe. Und wenn man die Klimakrise in einem Bild zusammenfassen möchte, dann ist das eigentlich das Passendste dafür. Man kann sich das so vorstellen, dass wir das Klima aus einer stabilen Position, Eiszeit, Zwischeneiszeit, rausgeholt haben. Und wir rollen das gerade so einen Abhang hinunter und stehen im Moment gerade vor der Weggabelung, stabilisieren wir es auf einem wärmeren, heißeren Niveau und können es dort stabil halten oder eskalieren wir es komplett und machen eine Art Saunaerde, also wo es wirklich um 3 Grad heißer ist und nichts mehr zusammenpasst, so wie es wir eigentlich brauchen würden. Und das Blöde ist, auf dem Weg dorthin gibt es so also eine kritische Linie, die ist da mit Threshold einzeichnet. Wenn man da drüber geht, gibt es keinen Weg zurück mehr. Dann geht es einfach in das Loch, das nicht 6 Grad sein muss, das 3 Grad sein kann. Und aus den 3 Grad Erhitzung wäre es wahnsinnig schwer rauszukommen. Ja, also das wird Jahrtausende dauern, bis man das wieder abbauen könnte und sich das wieder ändern wird. Also in menschlichen Maßstäben irreversibel. Und das wirklich Blöde ist, wir wissen nicht genau, wo diese kritische Linie ist, wo es dann eigentlich vorbei ist. Ja. Das könnte jetzt dann bald einmal schon der Fall sein, bei 1,5 Grad, vielleicht jetzt schon. Es könnte sein, dass wir noch bis 2 Grad oder so Zeit haben. Wir wissen es nicht, aber es deutet alles darauf hin, dass wir sehr nah an dieser kritischen Linie sind, wo es einfach dann wirklich ganz rapide abwärts geht und wir nicht mehr viel unter Kontrolle hätten. Ja. Dann kommen eben noch die Kipppunkte dazu, das schmelzende Eis, die Waldbrände, die schieben uns weiter darunter, obwohl wir vielleicht schon uns bemühen, da Richtung Stabilität zu kommen. Also im Moment spielt wirklich ganz viel gegen uns und am allermeisten spielen wir als Gesellschaft gegen uns, ja, weil wir hätten es noch in der Hand und lassen es gehen. Ja. Und genau zu dem komme ich dann gleich. Kurz vorher noch, die geschrumpfte Erde, dieses Hot Earth, was wird das bedeuten? Das wird bedeuten, dass wir wirklich in einer Situation ankommen, wo man ganz schwer wieder rauskommt, wo wir tödliche Hitzewellen hätten in beiden Teilen der Erde, speziell rund um den Äquator. Massive Dürren, Ernteausfälle, Lebensmittelknappheit, Hungertote, Überschwemmungen in einem nicht gekannten Ausmaß, so wie wir es jetzt gerade in Libyen oder letztes Jahr in Pakistan gesehen haben. Also nicht einfach eine Talschaft, sondern halbe Länder unter Wasser. Und dann zum Schluss noch ein steigender Meeresspiegel. In dem Jahrhundert wird er sehr wahrscheinlich 1 bis 2 Meter steigen. Das ist für viele Städte schon nicht mehr handhabbar. Indonesien hat die Hauptstadt schon ins Landesinnere verlegt, weil sie wissen, wo das hingeht. Und langfristig wird es bedeuten, dass das Konzept der Küstenstadt erledigt ist. Es gibt keine Küstenstadt mehr. Warum? Weil wir nur noch damit beschäftigt sind, vom Meer zurückzuweichen. Das steigt und steigt und steigt. Sollte man die ganzen Eismassen abschmelzen, was durchaus im Laufe von Jahrhunderten oder Jahrtausenden möglich ist, dann wird es bedeuten, dass der Meeresspiegel 60 Meter höher ist als wie heute. Hat es alles schon gegeben, keine Frage, aber da gibt es halt keine Millionenstädte mehr am Meer. Das ist das Problem. Ja. Also wenn jemand sagt, hat es alles schon gegeben, ja, aber eben nicht mit 8 Milliarden Menschen und Millionenstädten, die auf diesem Meeresspiegel angewiesen sind. Das ist das Problem. Ja. Genau, und das große Problem ist tatsächlich der Mensch, der noch die Chance hat, das im Griff zu haben, das zu kontrollieren, zu stabilisieren, und wir tun es nicht. Und da frage ich mich, wie gibt es das? Ja? Also wie kann man so leichtfertig alles aufs Spiel setzen, dass wir über Jahrtausende als Zivilisation aufgebaut haben? Und da komme ich zu mehreren Antworten, da könnt ihr mehrere Vorträge halten ab dem Punkt an, zu Verdrängung, zu Verleugnung, zu Ausreden und dann eben zu Scheinklimaschutz. Und Scheinklimaschutz scheint mir ein interessantes Konzept zu sein, weil man so schwer sieht, obwohl er überall und ständig praktiziert wird. Ja? Schauen wir uns an, was das ist. Zunächst versuche ich euch Schein und Realität einmal kurz näher zu bringen. Also wir glauben, wir haben ja einen guten Sinn für die Realität. Wir wissen, was Fakt ist und was quasi Vision ist oder Schein. Und das ist eben nicht so. Auch bei Scheinklimaschutz können wir ganz schwer unterscheiden, was ist jetzt echt und ernsthaft und was ist das Gegenteil davon. Bei der Grafik würde ich sagen, sind alle der Meinung, dass das Feld A und B verschiedene Farben, dass die zwei Felder verschiedene Farben haben, oder? Eindeutig, ja. Je mehr ich zudecke, umso klarer wird, dass die Felder A und B die gleichen Farben haben. Es ist eine optische Täuschung, die durch den Kegel und den Schatten und so weiter fabriziert wird. Und sie wird klar, die Täuschung, je mehr zudeckt wird. So, jetzt sieht man schon, aha, das ist eigentlich gleich. Und die Farbe der Felder A und B hat sich nicht verändert. Nur das Umfeld, das ich zudecke, hat sich verändert. So, jetzt sieht man genau die gleiche Farbe. Bei Scheinklimaschutz ist so ähnlich, nur genau umgekehrt. Es schaut aus wie echter Klimaschutz, aber es ist komplett was anderes, weil es nicht wirkt. Ja, genau. Also genau umgekehrt, Schein versus Realität, und wir betreiben sehr viel von diesem Schein. Wir täuschen uns und betreiben auch Selbsttäuschung, indem wir das gern glauben, wie wir getäuscht werden. Was ist das? Also Scheinklimaschutz ist wirklich eine Mischung aus Täuschung und Selbsttäuschung. Es bedeutet, dass wir so tun, als wäre uns Klimaschutz ganz wichtig, aber halten trotzdem an allen gewohnten Praktiken des Öl-Gasverbrennens fest und sind aber nicht wirklich bereit, was zu ändern. Man sieht das dann deutlich an Umfragen, wenn man dann fragt, na, sind Sie für Klimaschutz, wie wichtig ist Ihnen? Ja, ganz wichtig. Klimaschutz ist ganz wichtig. Und wenn es dann konkret wird, Richtung, sind Sie für Tempo 80, 100? Na, das ist zu unbequem, da brauche ich 3 Minuten länger bis Bregenz oder was weiß ich. Also da löst sich die große Bereitschaft auf, das ist Scheinklimaschutz. So tun, als ob, und immer wenn es konkret wird, nichts mehr davon wissen wollen. Der Zweck ist somit nicht das Problem lösen, das ist klar. Also würde man es wirklich lösen wollen, dann müsste man ernsthaft die Maßnahmen ergreifen. Der Zweck ist entweder, sich besser darzustellen, das tun spezielle Unternehmen und Politiker, die eben auch sagen, na, Klimaschutz ist uns ganz wichtig, damit sie gewählt werden, damit die Produkte gekauft werden, aber in Wirklichkeit halt nicht. Und bei uns selber, wenn wir es als Einzelperson betreiben, dann geht es nicht unbedingt ums Image gegenüber anderen, sondern darum, dass wir uns besser fühlen. Ich tue alles, was ich kann. Wenn alle so leben täten und so, dann wäre alles gut. Stimmt meistens nicht, aber man lebt so halt leichter. Und da sieht man, das ist dann eine Mischung aus Selbsttäuschung. Wenn ich das selber mache, dann täusche ich mich selber, halte mich selber zum Narren. Und wenn es Politiker machen, dann werden wir getäuscht, aber wir könnten es eigentlich leicht durchschauen, wir werden gern getäuscht und machen es dann zur Selbsttäuschung. Ja, also das geht dann ineinander über und zum Schluss verarschen wir uns alle selber. Ja, indem wir eben sagen, na, wir sind Klimamusterland und so weiter. Zu dem komme ich dann noch. Das Resultat ist, wir haben schlussendlich eine Klimaillusion. Das heißt, wir leben in der Illusion, dass wir das eh schon ganz gut machen. Und die Realität sieht ganz anders aus. Ich komme dann noch zu der Realität dieser Katastrophe in Wirklichkeit. Und den sehen wir aber nicht. Der Blick auf diese Realität ist verstellt. Genau, und global bedeutet das dann natürlich, weil das wird in allen Ländern so ähnlich praktiziert. Wir sind vielleicht Scheinklimaschutz-Weltmeister in Österreich, Weltmeister im Schmäh führen und sich selbst täuschen, aber die anderen können das auch. Das Resultat ist, dass wir auf der Autobahn in die Klimahölle sind, wie es der UN-Generalsekretär sagt, oder wie es das IPCC, das Wissenschaftlergremium, sagt, entweder wir tun jetzt, wir werden jetzt ernsthaft, oder wir können es dann bleiben lassen. Das ist jetzt unsere Chance. So, jetzt schauen wir uns beim Einzelnen an, wie das ausschaut mit dem Scheinklimaschutz. Und da gibt es eine schöne Grafik vom Thomas Brudermann, sehr empfehlenswertes Buch mit dem Titel Die Kunst der Ausrede, wo er eben beschreibt, wie viele Ausreden wir benutzen, um ja nichts tun zu müssen. Und da hat er so eine Grafik drin, was Einzelne tun könnten und was wirklich was bringen wird. Und das ist der Bereich, der ist wenig wirksam, ja, man sieht da weit herum, aber auch relativ einfach. Und da sind wir Weltmeister, ne? Vorarlberg überhaupt, im Recyceln, Mülltrennen, die Besten in Österreich und wahrscheinlich weltweit. Und im Lichtabschalten sind wir auch ganz brav und so weiter. Das ist echt super, ja, aber es reicht nicht. Es reicht einfach nicht, weil das sind kleine Beträge an Emissionen, die man damit einspart. Hört es nicht auf damit, aber ihr müsst euch weiterentwickeln, wenn ihr da steht. Das reicht nicht. Was geht dann noch? Sehr wirksam und für die meisten gar nicht so schwierig ist es zum Beispiel, keine Bitcoins kaufen. Das ist eine Generationenfrage. Die Jungen tun sich schwerer, keine Bitcoins kaufen, die Eltern leichter. Bei Kreuzfahrten ist umgekehrt, auch sehr dreckig. Und beides nicht zu tun, wird viel bringen. Kreuzfahrten sind wahnsinnig dreckig, viel dreckiger wie Flüge und wird wirklich viel bringen. Bei mäßigem Schwierigkeitsgrad, außer man ist leidenschaftlicher Kreuzfahrer, dann ist der Schwierigkeitsgrad natürlich hoch. So, und dann gäbe es dann einen großen Bereich da oben, da müsste man dann irgendwie zumindest in die Nähe kommen, da spielt es sich dann richtig ab. Ne? Also das ist zum einen sehr wirksam, aber dann natürlich schwierig. Weniger Fleisch essen ist eine Grundmaxime natürlich. Weniger fliegen bis gar nicht fliegen. Weniger mit Autos mit Verbrennungsmotor fahren bis hin zu gar nicht mehr. Ja, das ist dann die Königsdisziplin. Und da sieht man natürlich, ja, das ist schon zäh da oben. Ja. Die gute Nachricht ist, man muss nicht unbedingt da rechts oben sein. Ja. Also da gibt es andere Möglichkeiten. Ne? Da fällt nämlich noch eine Kleinigkeit in der Grafik, das Fragezeichen. Und zwar politischer Aktivismus. Politischer Aktivismus ist drum ganz zentral, weil wir die Klimakrise nur politisch lösen werden. Wir werden sie nicht lösen, wenn jeder Einzelne von uns ein bisschen weniger Auto fährt und ein bisschen weniger fliegt, obwohl das wichtig ist als Vorbildrolle. Aber wir brauchen politische Regeln, die für alle gelten und die fallen nicht vom Himmel, sondern die muss man erkämpfen durch politischen Druck und der kommt nur durch Wahlen oder durch Protest auf der Straße zustande. Anders wird es nicht gehen. Und das ist ein Bereich, da soll sich und kann sich jeder von Ihnen einbringen, so gut es geht. Auch wenn Sie auf Urlaub fliegen, auch wenn Sie Kreuzfahrt machen, man kann damit ein bisschen was kompensieren, wenn man sagt, na, wenigstens gehe ich auf die Straßen. Weil wir müssen das politisch lösen. Und wenn jemand sagt, na Moment, das passt aber nicht zusammen, dann können Sie auf den Vortrag hinweisen und sagen, oh doch, das wirkt, das geht nur politisch und darum fordere ich bessere Regeln, die von mir aus meine Kreuzfahrten teurer machen, damit ich einen gerechten Preis dafür zahle in Zukunft zumindest. Also das ist ganz extrem wichtig. Was passiert aber? Eine Mehrheit wählt Scheinklimaschutz. Ja, den Scheinklimaschutz der Großparteien, zu denen die FPÖ mittlerweile auch gehört. die Lügen erzählen und so tun, als ob. Die FPÖ tut nicht einmal so, als ob, aber trotzdem. Und anstatt politisch aktiv zu werden, schimpfen die meisten über die Klimakleber. Das sind die Chaoten und die Kriminellen und so weiter. Ja, aber so kommt man nicht weiter. Ne? Noch dazu fliegen alle fleißig und fahren immer noch ein größeres Auto, schimpfen auf Aktivistinnen und wählen Scheinklimaschutz. Also das ist eine Sackgasse. Da kommt man so nicht weiter. Aber genau so läuft es bei einer Mehrheit der Gesellschaft, nach wie vor, würde ich sagen. So, kommen wir zur Politik. Die Politik ist natürlich auch Meister im Scheinklimaschutz, weil wir sie dafür belohnen. Ja? Also wir wählen ja genau die, die so tun, als ob alles so weitergehen könnte. Und das fängt auf der globalen Ebene an, kommt bis auf die Stadtebene runter. Wenn man sich die CO2-Konzentration in der Atmosphäre anschaut, dann sieht man, dass wir die eben ganz schön eskaliert haben, mittlerweile bis auf über 420 ppm, da wäre wieder die Maßzahl, die ich erwähnt habe. Die jährlichen Schwankungen sind aufgrund der Photosynthese zustande gekommen. Das heißt, im Sommerhalbjahr des Nordens ist die Photosynthese global sehr stark. Das heißt, da wird CO2 von den Pflanzen zurückgeholt, die Konzentration fällt, im Winter geht es wieder auf und so steigert sich das so dahin. Der Punkt der Grafik ist aber, dass man da jetzt die Meilensteine der Klimapolitik einzeichnen kann, die es seit 1990 in etwa gibt, und die hat nichts verändert. Also wenn man jetzt den Einfluss der Klimapolitik global suchen würde, ich glaube, man wird nichts finden. Ja. Noch dazu haben wir seit 1992 Klimapolitik, seit der Rio-Konferenz, dann gibt es das Kyoto-Protokoll 1997, zum Schluss die Paris-Konferenz 2015, und man sieht nicht, dass die Kurven jetzt irgendwie flacher geworden wären. Im Gegenteil, wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass sie nicht nur linear steigt, sondern steiler wird. Also im Grunde also eine exponentielle Funktion hat, steiler werdend. Und deshalb wohl sowas notwendig gewesen wäre. Also eine Abflachung wäre schon längst nötig gewesen, um unter 1,5 Grad Erhitzung zu bleiben. 1,5 ist erledigt übrigens. Also da braucht man nicht mehr drum kämpfen. Das werden wir bei weitem überschießen. Ja, und so wie wir das global gemacht haben, haben wir das in der EU gemacht und bis auf die kommunale Ebene runter. Also wir haben alle an einem Strang gezogen in Richtung Katastrophe sozusagen. Die EU ist der Bereich, wo es noch am besten läuft. Also die Vorgaben, die Österreich hat, kommen alle von dort und wir halten sie nicht ein. Aber trotzdem findet man sogar in der EU Scheinklimaschutz. Der Emissionshandel ist da das größte Beispiel, der lange Zeit bis vor ein paar Jahren nicht gewirkt hat. Man hat damit die Industrie geschützt vor anderen Klimaschutzmaßnahmen und hat gesagt, ja, da haben wir den Emissionshandel, da brauchen wir nichts tun. Das fossile Gas, das als grün eingestuft worden ist, ist eine Fortsetzung von Scheinklimaschutz natürlich. Aber das schönste Betätigungsfeld für Scheinklimaschutz ist die österreichische Klimapolitik. Also da gibt es wirklich eine Menge schöne Beispiele. Das erste ist, dass man mit Rhetorik, also mit dem, was man sagt oder erklärt, so tun kann, als ob man das sehr ernst nehme. Und das schönste Beispiel ist aus 2019, da hat der Nationalrat mit den Stimmen aller Parlamentsparteien ohne die FPÖ den Klimanotstand erklärt. Das war Aufbruchsstimmung, Fridays for Future, ne? Wahlkampf. Und da haben sie gedacht, na, da müssen wir jetzt irgendwie schon sagen, dass uns das wichtig ist, damit wir bei der Wahl punkten können. Das Blöde ist nur, die Klimanotstandsmaßnahmen, die einen Notstand eigentlich mit sich bringen müssten, sind bis heute nicht gekommen. Auch der Ukraine-Krieg, die Gaskrise, kein Notstand, einfach weiter wie bisher, einschließlich beheizten Gasgärten und so weiter, können wir uns alles leisten. Also vielleicht ein Notständle, aber nicht einmal das. Wirklich eine Verarschung, könnte man sagen. Nächstes Beispiel, wir machen Scheinklimaschutz durch Ziele, das heißt, wir setzen tolle Ziele, betonen die immer, sagen, ja, wir haben ja eh das Ziel, bis 2040 klimaneutral zu werden, ja, haha, das wird sich nicht ausgehen mit der Politik. Also es ginge, ja, wenn man sich bemüht, technisch und so weiter, ging das alles mit Investitionen und einer besseren Politik, aber nicht so. Also was sieht man in der Grafik? Zum einen, dass die Emissionen seit 1990 mehr oder weniger stabil geblieben sind. Österreich ist eines von 3, 4 EU-Ländern, in denen das so schlecht gelaufen ist. Alle anderen haben reduziert, wir nicht.
Und was sieht man noch? Die Emissionen müssten bis 2040 wirklich dramatisch sinken. Tun sie aber nicht. Und jetzt könnte man sagen, ja, okay, da haben wir jetzt 2 Jahre daneben gehabt, aber jetzt gehen wir es an. Ja, jetzt kommen die neuen Gesetze, das Erneuerbare Wärmegesetz und das Klimaschutzgesetz. Und dann holen wir auf und schließen die Lücke. Nichts dergleichen passiert, ja, wie man sieht. Im Gegenteil, die Lücke wird größer und größer und wir schauen zu, wie uns die Linie davonläuft. Und ich würde sagen, die Lücke ist nächstes Jahr schon so groß, dass sie bis 2030 nicht mehr zu schließen ist. Bis 2030 müssten die Emissionen ja halbiert werden. Wird nicht mehr gehen. Wir verspielen es jetzt schon, dass wir 2030 das Ziel erreichen. Und bis 2040 müsste ein Wunder passieren. Das ist noch weit weg und da kann noch viel passieren, aber es müsste wirklich ein größeres Wunder passieren, dass sich die Lücke schließt, weil das läuft ja dann in etwa so weiter, wenn wir so weiter tun, außer es kommt ein deutlicher politischer Wandel, aber der ist ja nicht unbedingt absehbar. Also insofern halten wir uns wirklich am Schmäh und glauben, wir machen das eh ganz gut. Ich war heute in Neues bei Neustädter in Radio Vorarlberg und da habe ich das auch so hautnah zum Hören gekriegt von den Anrufern. Also wir im Ländle sind ja mal überhaupt sauber und die Autos, die Abgase, die hören rauskommen, sind schon sauberer wie die Luft rundum und so. Ja, das ist die Wahrnehmung einer Mehrheit der Bevölkerung und sollen doch einmal die anderen. Und dann sagst du, wir sind eigentlich ganz miserabel unterwegs und der Pro-Kopf-Verbrauch von CO2 in Österreich ist höher wie der in China. Ja, das kommt nicht so gut an natürlich, aber das sind halt die Fakten, die man nicht hören will. So, Länder und Gemeinden, da ist ein schönes Beispiel Straßenverkehr. Der Straßenverkehr muss dramatisch sinken. Also Auto wird es in Zukunft auch geben, das wird nicht ohne gehen. Aber es muss weniger gefahren werden. Und wenn, dann elektrisch. Und trotzdem müssen überall neue Autobahnen gebaut werden. In Wien die Lobau-Autobahn, in Niederösterreich, in Vorarlberg die S18, die schon seit Jahrzehnten diskutiert wird, Tunnelspinnen, was weiß ich, was alles. Das ist in jedem Bundesland gleich. Naja, komisch, oder? Wenn der Verkehr eigentlich bis 2030 so sinken müsste, das steht im Verkehrsplan von Vorarlberg drin, so soll das sich entwickeln, das ist das Ziel. Warum brauche ich denn ständig neue Autobahnen? Die wären ja dann alle leer. Naja, es liegt daran, dass die Realität andere ist. Der Verkehr wird mehr und mehr und die Ziele sind außer Reichweite. Das sind Verkehrszählungsdaten vom Dalaser-Tunnel und von der Autobahn bei Hörbranz, in dem Fall für Lkw-Verkehr. Und wir sind jetzt über dem Vor-Corona-Niveau. Also der Verkehr steigt und steigt und steigt, aber wir tun so, als ob wir den Verkehr reduzieren. Passiert halt nicht. Ja. Bei der Sanierungsrate von Häusern dasselbe. Es wäre ganz wichtig, Häuser Wärme zu dämmen, mit Luftwärmepumpen ausstatten. Da könnte man wirklich viele Emissionen sparen und so, dass es ja schnell auszahlt. Ja. Passiert nur nicht. Ja. Die Sanierungsrate sollte bei 3% liegen. Das Ziel gibt es schon seit Jahrzehnten. Tatsächlich ist sie seit Jahrzehnten bei 1,5% und rückläufig. Und das interessiert niemanden. Meine Güte, ja, dann ist halt ein bisschen weniger. Ja. Und somit mehr Emissionen aus dem Hausbereich. Und dann ein Beispiel aus der Stadt Dornbirn. Da ist vor kurzem, ich glaube letztes Jahr, das erste Mal ein Klimaschutzbudget ausgewiesen worden mit 5,7 Millionen. Klingt super viel. Wenn man dann näher hinschaut, ist nur blöd, dass der Stadtbus mit eingerechnet ist, den es seit 1990 gibt. Das ist jetzt die neue Klimaschutzmaßnahme, die man unter einem großen Budget verkauft. Spart keine zusätzlichen Emissionen, gibt es ewig schon, aber klingt gut. Ja. Zur Wirtschaft noch kurz. Die sind natürlich genauso gut, die müssen sie gut verkaufen, genauso wie Politik. Das ist klar, da nennt sie das Greenwashing. Da wird also das schlechte Image grün gewaschen. Und mein Lieblingsbeispiel kommt vom Flughafen Wien. Der hat ganzseitige Inserate geschalten auf Titelseiten von Tageszeitungen mit der Botschaft, dank Sonnenstrom ist der Flughafen CO2-neutral. Und jetzt denkt man sich auf Anhieb, das kann nicht sein, wie ist das möglich, da müsste man klagen können oder so, das ist ja Lug und Betrug. Und man wird die Klage verlieren, weil es stimmt technisch gesehen. Warum? Weil der Flughafen ein eigenes Unternehmen ist, der nur den Bodenbetrieb abwickelt. Und die Flüge, die da stattfinden, sind Fluglinien. Das ist ein anderes Unternehmen. kann man dem Flughafen zurechnen. Aber es wird natürlich der Eindruck erweckt, als ob Fliegen jetzt gar nicht so schädlich wäre, wenn man solche Annoncen liest. Und natürlich, wenn man zum Flughafen fährt, auch große Werbung, klimaneutraler Flughafen. Und dann wird das vorgesetzt von Fluglinien, die werben dann damit, dass sie jetzt Ökosprit beimischen und somit auch klimafreundlicher werden. Wenn man dann genauer hinschaut, wie viel Ökosprit da drin ist, dann schaut die Sache anders aus, 0,5% oder so. Aber man kann damit werben. Und das Ergebnis ist, dass alle Prognosen für den Flugverkehr sagen, der nimmt in den nächsten Jahren dramatisch zu. Weltweit natürlich, aber auch bei uns. Ja, das ist wieder die Corona-Delle da. Und das sind die Prognosen für die nächsten Jahrzehnte. Enorm steigende Zahlen. Alles wohlgemerkt mit CO2-Emissionen, weil der Flugverkehr in den nächsten 20 Jahren wird nicht klimafreundlich mit Biosprit passieren. Wir haben die Mengen einfach nicht. Aber es dient uns dazu, uns gut zu fühlen, wenn wir die nächste Reise buchen. Naja, schaut ja eh super aus. Und dann die Fleißigen tun CO2 kompensieren, indem sie Zertifikate kaufen oder halt ein bisschen extra zahlen. Ist der nächste Schwindel, weil bei den meisten Zertifikaten ist nichts dahinter. Aber man fühlt sich dann besser. So, und dann gibt es natürlich einen Haufen Märchen, auch von der Wirtschaft befeuert, über Gas. Gas, Erdgas sei klimafreundlich. Wenn man alle Lecks von Gasförderung, Gastransport einberechnet, ist das nicht so. Es ist klimaschädlich, so klimaschädlich wie Kohle. Dann werden uns Geschichten erzählt, dass dann die Gasheizungen zu Hause mit Wasserstoff in Zukunft beheizt werden können, klimafreundlich, klimaneutral. Dass der Wasserstoff dann durch das Gasnetz kommt, ist nur gelogen, weil das Gasnetz ist nicht dafür geeignet, Wasserstoff zu transportieren. Da kann man höchstens ein bisschen was beimischen. Und dann gibt es neben der klimafitten Gasheizung, die mit Biogas oder Wasserstoff läuft, noch den Pkw mit Verbrennungsmotor, der mit E-Fuels betrieben wird. Das ist die letzte Lüge vom Bundeskanzler, in dem Jahr ganz massiv propagiert. Es ist deswegen eine Lüge, weil das geht sich wirtschaftlich nicht aus. Der Energieverlust bei der Herstellung von E-Fuels ist so enorm hoch, da verliere ich 80% der Energie, bis ich das E-Fuel habe, dass ein Elektroauto einfach so viel konkurrenzfähiger und besser ist. Aber der Stammtisch wollte es halt hören. Und mit der Grafik kann man das zusammenfassen. Das gilt für Wasserstoff genauso wie für Biogas und E-Fuels. Wir werden all diese Dinge brauchen in der Schifffahrt, in der Containerschifffahrt, im Flugverkehr, in der Stahlproduktion. Also da macht es Sinn, diese Dinge einzusetzen, weil es keine Alternativen gibt. Wo es ganz sicher keinen Sinn macht, ist da, wo es uns verkauft wird, dass wir es einsetzen werden, nämlich in der Gasheizung, die dann klimafit ist, und im Pkw. Das ist derartig ineffizient, das wird es nicht spielen, außer wir setzen auf den einen Irrsinn den anderen noch drauf und subventionieren Biofuels und E-Fuels. Die FDP in Deutschland hat sowas schon angekündigt, dass man das doch subventionieren müsste, weil es ja sonst niemand leisten kann. Ja, kann man sich nicht leisten, weil es ineffizient ist. Ja, also solche Geschichten kriegt man da zu hören. Und als Wissenschaftler greift man sich jeden Tag nur an den Kopf und denkt sich, mein Gott, und die Leute glauben es. Man wird auch gerne mal fertig mit Richtigstellen. Ja. Also ein Politiker sagt den Blödsinn 5-mal in der Woche und ich sage es vielleicht einmal alle 3 Wochen. Also man kommt nicht mehr hinterher. Ja. So, was tun wir mit dem ganzen Schlamassel? Zunächst der Fazit. Also mein Fazit ist, dass Scheinklimaschutz wirklich die gern erzählte und gehörte Märchenerzählung unserer Zeit ist. Und die Leute wählen das. Warum? Weil das klingt super. Ja. Der Verbrennungsmotor kann bleiben, die Gasheizung kann bleiben, weil da kommt das Biogas. Es kann fast alles so bleiben, wie es ist. Naja, wenn ich mich nicht auskenne, wähle ich das auch. Ja, das ist einfach die perfekte Welt. Das nennt man dann Klimaschutz mit Hausverstand. Ja. Der Kurz ist austauschbar mit dem Nehammer, das ist ganz egal, wer da vorne steht, die reden dasselbe Zeug. Die Wirtschaftskammer sagt dasselbe mit Hausverstand, auch gerade gestern wieder die Energiesprecherin der ÖVP, Wärmegesetz braucht man nicht, wir machen das mit Hausverstand. Und was sagt der Hausverstand? Der Hausverstand sagt, wir machen das mit Freiwilligkeit. Niemand wird zu irgendwas gezwungen, nichts wird verboten, freiwillig. Da stellt sich nur die Frage, warum wir die Pandemie nicht mit Freiwilligkeit gemanagt haben. Soll doch jeder ein Klingmeter hoch bleiben, dann schaffen wir das schon. Ja, warum nicht? Weil die Toten wären uns innerhalb von 2 Wochen um die Ohren geflogen. In der Klimakrise geht das, weil das ist so langsam, so schleichend, bis die nächste Wahl ist, geht sich das aus. Und dann kommt halt der Zahltag irgendwann. Aber da sind die Politiker, die jetzt im Amt sind, schon längst nirgends mehr. Ja, deswegen läuft es so. Und als Wissenschaftler muss ich da natürlich auch noch dazu sagen, der Hausverstand ist ein Trottel, wenn es um die Lösung von so komplexen Problemen geht. Nicht umsonst hat man die Pandemie auch nicht mit dem Hausverstand gelöst, sondern sind Wissenschaftler jede Woche aus und eingegangen mit Modellrechnungen und Inzidenzen und sonst was. Ja. Blöd ist nur, solange es die Leute glauben, ja, das machen wir mit Hausverstand, es funktioniert halt nicht und es wird ganz sicher schief gehen. So, und dann kriegen wir das Resultat präsentiert. Österreich ist in sämtlichen Klimaschutz-Rankings ganz weit hinten, das wäre also eines global. Da sind wir in einer Liga mit Rumänien und China im Schlussdrittel sozusagen. Was machen Spitzenpolitiker? Sie gehen in ein Sommergespräch und sagen, Österreich ist Musterland im Klimaschutz. Ja, das ist eine schöne Fiktion. Hat mit Fakten nichts zu tun, aber viele wollen das gern hören, wählen das. Der Bundeskanzler sagt noch dazu, ich lasse mir dieses schöne Land nicht schlecht reden. Ja, genau, ihm ja auch nicht. Passt, wählen wir. Ja, wieder, passt. Ja, Rezept für Desaster halt. Ne? Es ist dann schlussendlich wirklich eine verkehrte Welt. Und das habe ich vor mittlerweile schon 3 Jahren geschrieben auf Twitter. Früher einmal haben Erwachsene den Kindern Märchen erzählt und heute erklären die Kinder, Jugendlichen, die auf der Straße protestieren, den Erwachsenen die Klimakrise, sagen, was geschlagen hat und die Erwachsenen, die Verantwortung tragen, erzählen sich gegenseitig Märchen von E-Fuels, Biofuels, was weiß ich was. Das kann nicht gut gehen. Ja, also wenn die Verantwortung tragen, die Märchen erzählen, obwohl es die Fakten kennen sollten, dann geht das nicht gut. Geschrieben habe ich es über einen Tweet von Peter Altmaier, dem früheren Wirtschaftsminister von Deutschland, der geschrieben hat, naja, müsst uns wählen, wir machen Klimaschutz. In Deutschland dasselbe wie bei uns natürlich, nur damals mit der CDU. Genau, und somit ist die Schlussfolgerung, das, was die FPÖ für Klimakrisenverleugnung ist, Verleugnung bedeutet, gibt es nicht, ist kein Problem, hat es immer schon gegeben, das ist die ÖVP und die Wirtschaftskammer für Scheinklimaschutz. Das schaut harmlos aus und in Wirklichkeit ist es im Endeffekt genauso schädlich. Warum? Weil die Emissionen nicht runtergehen, weil wir nicht das tun, was notwendig ist, weil wir uns verarschen. So, was kann man jetzt dagegen tun? Wie kommt man raus? Erstens, man müsste mal den Notstand anerkennen, in dem wir stecken. Und der ist wirklich schon groß. Wir sehen ihn nur noch nicht wirklich, weil die Zündschnur recht lang ist, die brennt und die Explosion kommt, wenn wir so weiter tun oder die Zündschnur nicht austreten sozusagen. Also man sollte mal erkennen, was es geschlagen hat und das ist schon ziemlich dramatisch. Ja? Das wäre der erste Schritt. Zweiter Schritt, Scheinklimaschutz erkennen, zu sagen, ha, den Schmäh habe ich durchschaut, wenn jemand von der ÖVP oder sonst jemand aus der Gegend irgendwas behauptet von, ja, uns ist Klimaschutz wichtig, dann glaube das nicht mehr. Ja, das wäre einmal ein guter Schritt. Und dann auch benennen und sagen, das ist Lug und Trug. Da wären auch die Medien gefordert. Ja. Ich sage es eh laufend, aber das reicht halt nicht. Das müssten wir viel mehr tun. Und wenn man es dann erkennen würde, dann würde man es ja auch nicht so leicht täuschen lassen. Da hätte ich nochmal also eine optische Vision oder eine Täuschung. Die schwarze Linie ist die aktuelle Klimapolitik. Und die Politiker erzählen uns, wir sind auf gutem Weg, wir sind auf dem Weg, quasi das Problem zu lösen, die Emissionen sinken und so weiter. Die Alternative wäre Klimakatastrophe. Wenn man jetzt auf Wissenschaftler hören würde oder ein Messinstrument zur Hand nehmen würde, sprich ein Lineal hinlegen würde, dann würde man sehen, dass die schwarze Linie nicht durch die blaue vorgesetzt wird, obwohl es so ausschaut. Da muss man Kurven machen, dass man da hinkommt. Sondern wir sind im Moment tatsächlich auf dem Weg in die Katastrophe. Und wie gesagt, mit jemand, der ein bisschen einen Blick für sowas hat oder mit einem Lineal, kann man diesen Druckschluss eben aufdecken. Nur wir machen es ohne Lineal und glauben, na, passt schon, das wird schon. Ja. Scheinklimaschutz könnte man dann mit 2 simplen Fragen aufdecken. Erstens, wie stark reduziert denn eine Maßnahme CO2? Bringt das was? Und die zweite, inwiefern bringt es eigentlich wenig, sondern gibt uns nur ein gutes Gewissen oder ein gutes Image. Mit den 2 Fragen könnte man das meiste klären. Und dann gibt es natürlich Maßnahmen, da sagt der ÖMDC, wie bei Tempo 80, 100, das bringt es wenig. 800.000 Tonnen CO2 ist keine Kleinigkeit. Das kann man dann in Länder umrechnen. Das ist fünfmal Liechtenstein oder 15 andere Kleinstaaten. Wer sagt, das ist zu wenig, das machen wir nicht, hat irgendwie den Maßstab verloren oder den moralischen Kompass oder beides. Und dann wäre natürlich ganz wichtig, wenn man das dann einmal erkannt hat, bei sich selber anfangen. Und da habe ich den Spruch, wer das Problem lösen will, der findet Wege, der findet Möglichkeiten. Und alle anderen finden Ausreden. Und zu den besten Ausreden gehört, China ist schuld, die USA ist schuld, man muss an den großen Schrauben drehen, nur nicht bei uns. Wir tun ja eh schon, was geht. Scheinklimaschutz zumindest. Ja. Da komme ich nochmal auf die Grafik zurück. Also das, was jeder Einzelne tun kann, ist sich zum einen einmal wegbewegen vom Mülltrennen hin zu mehr öffentlicher Verkehr, weniger Fleisch, weniger Flugreisen und so weiter. Also in die Richtung, wo es schwieriger und wirksamer wird. Aber das wird nicht reichen. Ja. Also wir können das Problem nicht lösen, indem jeder Einzelne ein bisschen braver ist. Das geht nicht. Ganz wichtig ist, dass wir in Richtung politischen Aktivismus kommen. Und das kann ganz niederschwellig anfangen, indem man eben anfängt, echten Klimaschutz zu wählen, Scheinklimaschutz abwählt. Das ist nicht zu viel verlangt. Das ist ein Kreuzerl alle paar Jahre. Und das ist auch nicht so schwer auszufinden, wer es ernst meint und wer nicht. Das sind nicht nur die Grünen übrigens. Also da gibt es auch die Neos, die durchaus vernünftige Konzepte haben. Und so wie es ausschaut, im Moment auch die SPÖ, das muss man noch abwarten, wie sich das entwickelt. Aber es sind immerhin schon drei Parteien von fünf, ja, die eine gewisse Ernsthaftigkeit erkennen lassen. Und das sind halt genau die drei, die Klimapolitik dann weiterbringen könnten nach der nächsten Wahl. Schaut im Moment nicht danach aus. Na und dann natürlich protestieren. Ja. Also, oder wenn man nicht selber aktiv werden will, sich auf die Straßen setzen will, Proteste unterstützen. Aber das ist möglich. Ich habe gehört, es sind da Spenden hereingekommen heute Abend, die dann weitergereicht werden an die letzte Generation, glaube ich. Also das ist auch eine Form von Aktivismus unterstützen, weil das ist definitiv Teil der Lösung. Ja. Nicht bloß finanziell, sondern auch verbal, indem man sagt, ich unterstütze das, ich verstehe, dass die besorgt sind, sie haben auch das Recht, um ihre Zukunft zu kämpfen. Das ändert was, ja. Aber wenn man vielleicht Bekannte verliert dadurch, tut das was. Ja. Es verschiebt soziale Normen. Und das ist genau das, was wir dann probiert haben, im Jänner und seither noch mehrere Male. Wir haben uns als Wissenschaftlerinnen dann hinter die Klimakleber gestellt und betont, sie haben Recht mit ihren Forderungen, sie haben Recht mit ihren Befürchtungen, auch mit ihrem Protest, weil es ohne Störung offensichtlich nicht mehr geht. Alles andere ist ausprobiert worden, Massenproteste, was weiß ich was, es hat nicht gereicht. Und das ist die letzte Notwehrmaßnahme, die bleibt. Was anderes fällt einem nicht mehr ein. Und hört sie einmal zu. Nehmt es ernst. Und die Proteste stören auch im Grunde nur so lange, solange man das Problem noch nicht so richtig verstanden hat. Also jeder, der das Problem verstanden hat, wie groß es ist, sagt zumindest, ja, ich verstehe es schon, aber gut ist trotzdem nicht. Das wäre so das Mindeste. Und ich versuche dann das Bild so zurechtzurücken, dass ich dann auch in Medien oft betone, die Klimakoten sitzen nicht auf der Straße, die sitzen in Regierungen und verantworten das Klimakaos der Zukunft, das sie anrichten. Das sind die Klimakoten. Die glauben, die anderen seien es. Ja. Genau. Und wenn man das dann einmal reflektiert hat, heranlassen hat, dann kann man dann auch die Abbildung verstehen. Also im Grunde versuchen die wirklich nur das Schlimmste zu verhindern. Sie sehen, dass alles in eine völlig falsche Richtung läuft und gehen in eine Notwehraktion sozusagen. Und wir versuchen es wegzuzerren und sagen, die Kugel muss rollen, so auf die Art, ne? Genau. Und die Proteste stören dann nur so lange, solange man sie geschichtlich falsch einordnet. Also ziviler Widerstand hat es in der Geschichte der Zivilisation immer wieder gegeben und immer wieder zu ganz entscheidenden Zeitpunkten, wo dann wirklich eine Weiterentwicklung passiert ist. Bei Frauenrechten, bei Bürgerrechten von Schwarzen und bei vielen anderen Dingen, die falsch gelaufen sind, hat ziviler Widerstand von Leuten, die sich das nicht mehr gefallen lassen haben, was bewirkt. Und so kann man dann also so Bilder, die sich heute bei uns auf den Straßen abspielen, einordnen. Also die Klimaaktivistinnen werden treten, von der Straße gezogen, mit Flüssigkeiten überschüttet und, und. Und all das ist in der Geschichte schon zigfach passiert. Ja. Es gibt genau solche Bilder, wo zum Beispiel Schwarze in Lokalen gesessen sind, in dem Fall in den USA der 60er Jahre. Sie hätten nicht dort sitzen dürfen, Rassentrennung. Ein Weißer hat sie solidarisiert und dazugesetzt. Und Rassisten haben sie mit Flüssigkeiten überschüttet, weil sie gefunden haben, das ist ein Gesetzesbruch, die dürfen das nicht. Im Rückblick sehen wir, die sind auf der richtigen Seite der Geschichte gestanden, die sie das nicht länger gefallen lassen haben. Und alle anderen sind Rassisten gewesen. Nur haben sie es nicht gemerkt, weil das halt gültiges Recht war. Jetzt werden manche sagen, Moment, der Vergleich geht zu weit. Die Schwarzen sind ja wirklich diskriminiert worden, ausgeschlossen worden. Und die Jungen haben ja eh alles, alle zwei Jahre ein neues Handy und verwöhnt bis zum Geht nicht mehr. Ja, wäre halt nicht die Kleinigkeit da. Ja. Die Kleinigkeit, dass wir tatsächlich ihre Zukunft ruinieren und man der 16-Jährigen aus einer wissenschaftlichen Sicht ganz klar sagen muss, bedenkenlos, das geht sich nicht aus. Wenn sich nicht ganz schnell ganz viel ändert, dann werden die nächsten 50 Jahre dramatisch werden. Und das ist ein riesengroßes Unrecht, das wir da tun. Nur sehen wir es nicht, weil wir mittendrin stecken und jeden Tag begehen. So wie es die Rassisten in den 60er Jahren der USA nicht gesehen haben, dass sie Unrecht begangen haben, weil es war ja normal. Und da, wenn man solche Vergleiche zieht, kann man den Blick ändern, dann kann man daraus lernen und manches anders sehen. Es wäre schön, wenn man das von noch größerem Publikum sagen könnte, vielleicht würde es dann wirklich was bewirken. Im Moment scheint die Botschaft nicht wirklich anzukommen, weil die mediale Darstellung natürlich nicht in der Form passiert, wie sie da macht. In dem Fall bedanke ich mich für euch, dass ihr euch heute nicht bei den angenehmen Lügen angestellt habt. So schaut es nämlich normalerweise aus. Ne? Die große Mehrheit wählt die Märchenerzähler. Ich habe euch heute ein paar unangenehme Fakten präsentiert, die normalerweise wenig hören wollen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, sich dem zu stellen, auch wenn es unangenehm ist. Weil anders kommt man nicht raus. Man muss sich der Sache stellen. So wie wenn man Krebs hat und die Augen verschließt, wird es nicht besser. Man muss sagen, okay, so ist es, was kann ich tun? Und dann machen wir das. Da müsste man eigentlich hinkommen. Und ich bedanke mich einmal für die Aufmerksamkeit. Zurück zum vorigen Bild, weil das noch viel eindrucksvoller ist. Lass mal das stehen.
Ja, meine Damen und Herren, nach diesem eindrücklichen Vortrag von Herrn Steurer kommen wir nun zum zweiten Teil unseres Abends, der dem Gespräch und der Diskussion gewidmet sein wird. Und in diesem Teil werden Sie, meine Damen und Herren, die Möglichkeit haben, Fragen an Herrn Steurer zu stellen. Vorweg bitte ich die Technik, das Saallicht so anzumachen und einzustellen, dass ich die Leute erkennen kann. Dankeschön. In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit werde ich mich mit meinen Fragen zurückhalten, um möglichst schnell Ihnen die Möglichkeit zu Fragen geben zu können. Vielleicht nur drei, vier Fragen. Das erste ist ja, also wir haben jetzt, Sie haben sehr viel vom Scheinklimaschutz gesprochen. Das heißt, es gibt dagegen einen wirklichen, effektiven, tatsächlichen Klimaschutz. In den Diskussionen, in der Literatur wird vor allem von erneuerbarer Energie, also alles, was weg von fossiler Energie ist, Umstellung der Mobilität, des Autoverkehrs auf E-Mobilität und so weiter. Meine Frage dazu, Glauben Sie, dass das massive Problem des Klimawandels technisch zu lösen sein wird?
Das ist keine Frage des Glaubens, das ist in Studien durchgerechnet
oder
worden.
Oder dass es allein mittels Technik
okay.
Allein mittels Technik
also zu lösen. Also es ist technisch lösbar, wir haben alle Techniken, die dafür notwendig sind, aber Technik allein reicht nicht aus, das stimmt. In sämtlichen Berichten des IPCC steht, es braucht da Verhaltensänderungen. Zum Beispiel ist das E-Auto sicher Teil der Lösung, aber wir können nicht jedes Verbrennerauto mit einem E-Auto ersetzen und dann werden es noch größer, sondern es braucht schon auch Verhaltensänderungen in Richtung mehr öffentlichen Verkehr, Fahrgemeinschaften, Carsharing und so weiter. Und Verhaltensänderungen braucht es in anderen Bereichen, bei Ernährung. Es gibt für den hohen Fleischkonsum keine gute technische Lösung, außer vielleicht irgendwann Fleisch aus dem Labor ohne Emissionen. Weiß ich nicht, wer das essen will. Und beim Flugverkehr gibt es auch keine schnelle technische Lösung. Langfristig gibt es mit Wasserstoff, aber das wird Jahrzehnte dauern, bis wir die Mengen Wasserstoff beieinander haben, die dafür notwendig sind, weil wir zuerst das ganze Energiesystem ohne Flugverkehr mal umstellen müssen.
Die Problematik mit fossilen Brennstoffen ist ja eigentlich sehr alt. Schon in den 80er Jahren hat es entsprechende wissenschaftliche Studien gegeben, und die so weit reichten, dass sie bis in die amerikanische Regierungskreise vorgedrungen sind und dort auch schon die Ernsthaftigkeit der Situation erkannt wurde. Diese Maßnahmen, die damals angedacht wurden, wurden aufgrund des Widerstands der Öllobby verhindert. Jetzt ist es aber doch so, dass eigentlich das ganze industrielle System seit dem 19. Jahrhundert beruht im Grunde auf der Voraussetzung der nahezu unerschöpflichen Verfügbarkeit von Energie. Und das war zunächst im 19. Jahrhundert Kohle, dann später eben Öl. Mhm. Ist es denkbar, dass ein System wie das kapitalistische, das auf permanentem Wachstum eigentlich fußt, dass dieses System quasi das geeignete System ist, um mit dieser planetarischen Krise, in der wir uns hier befinden, überhaupt nur annähernd fertig zu werden?
Schwierige Frage. Aber ich würde davor warnen, die Abschaffung des Kapitalismus als Voraussetzung für die Lösung der Klimakrise sehen. Wenn wir das probieren oder glauben, dass wir das schaffen müssen, dann glaube ich, wird es nicht gehen. Eher geht die Welt zugrunde als der Kapitalismus.
Also Sie plädieren für eine Transformation innerhalb des Kapitalismus.
Es ist der pragmatischere Weg. Ja. Und zudem ist es ja so, dass die Energie, die wir zur Verfügung haben, auch fast unlimitiert ist. Also die Erneuerbaren kommen jeden Tag in unglaublicher Menge neu auf die Welt, ob in Form von Sonne oder Wind. Also das ist unerschöpflich und da haben wir viel Potenzial, das noch zu nutzen. Insofern frage ich mich eher, ob es die Demokratie aushält, was wir da vorhaben. Weil die Demokratie scheint nicht darauf vorbereitet sein, dass wir jetzt eine große Änderung brauchen. Da gibt es dann die Populisten, die eben mit den einfachen Lügen kommen, die Macht übernehmen.
Es gibt ja Stimmen
in mehreren Ländern und die Demokratie scheibchenweise abschaffen
ja.
Indem sie die Leute anlügen. Mhm. Ja. Und die Leute wählen es, weil sie sagen, ja, das ist mir weit lieber, wenn der sagt, müssen wir nichts ändern.
Weil man muss doch zugestehen, dass dieses System im Westen zumindest für einen enormen Reichtum gesorgt hat und auch für eine historisch einmalige Partizipationsmöglichkeit weitester Bevölkerungskreise an diesem Reichtum. Mhm. Jetzt wäre natürlich ist natürlich klar, dass bei vielen enorme Angst, Verlustangst aufkommt und entsprechende Reaktionen.
Die große Gefahr ist, dass Demokratien nur dann wirklich gut funktionieren, solange man immer mehr verteilen kann. Ja. Und dass sie in Schwierigkeiten kommen, sobald dann die Verteilungskämpfe schwieriger werden oder irgendwo es enger wird. Ja. Weil dann kommen eben die Lügen erzählen und Wahlen gewinnen mit dem Schmäh. Also von dem her ist die Demokratie, glaube ich, mehr gefährdet wie der Kapitalismus im Moment.
obwohl es ja andererseits wieder Stimmen gibt, die in Bezug jetzt auf den Klimawandel und die Notwendigkeit, entsprechend effektive Maßnahmen zu setzen, sagen, dass gerade die Demokratie die falsche Verfassungsform ist, weil sie natürlich begriffsmäßig auf Kompromissen beruht, ja, und langsames Prozedere, ja, hat und in der Umsetzung, ja, und
so weiter. Ich würde lieber mit einer Demokratie gegen die Wand fahren als, ja, in der Diktatur. Eben, und
genau, Länder. Es gibt also noch anderes zu verteidigen.
Ja, und was man Anna dazu sagen muss, ist, man könnte die Demokratie sogar ausbauen und damit Möglichkeiten eröffnen. Also man sieht zum Beispiel, wenn Klimaräte gefragt werden, wie soll man das Problem lösen, dann funktioniert das besser, wie wenn man den Nationalrat fragt, weil die kommen mit mehr Vorschlägen daher, die die Bundesregierung nicht bereit ist umzusetzen. Warum funktioniert es besser? Weil sie zuerst einmal einen Tag lang von Wissenschaftlern hören, was los ist, wie dramatisch das ist. Dann gehen dann einmal so die Augen auf. Gibt es da schöne Interviews von Klimaräten, die das schildern, wie überrascht sie waren und dass sie dann gesagt haben, na, da müssen wir was tun. Ja? Also von dem her wäre Bereicherung der Demokratie vielleicht sogar vielversprechender als das Gegenteil.
Es gibt in Österreich ja das Klimaschutzgesetz, ja, und diesem Klimaschutzgesetz ist vorgesehen, unter Anführungszeichen, ein nationales Klimaschutzkomitee, das dann die Aufgabe hat, quasi diese Klimaschutzmaßnahmen, die gar nicht stattfinden, dann zu begleiten. Klimaräte, also die Zivilgesellschaft ist ja typischerweise dort nicht eingebunden.
Weil manche gelacht haben, Österreich hat ein Klimaschutzgesetz. Ja, es ist nur seit 2020 ziellos. Das heißt, es ist noch in Kraft, aber es hat kein Ziel mehr und totes Papier sozusagen. Und da steht offensichtlich irgendwas von einem Komitee drin. Ja. Weiß ich nicht, ob das jemals getagt hat. man könnte viel mehr machen. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es einen Expertenrat, ja, der laufend sagt, wo die Bundesregierung falsch liegt und wo sie noch bessern müsste. So richtig lästig, wach und der laut bellt, so auf die Art, ist in Österreich unvorstellbar, dass die Regierung sowas einsetzt, weil sie weiß das besser und das macht es mit Hausverstand.
Vielfach findet man in der Diskussion auch die Forderung als Lösungsvorschlag des sogenannten Geoengineering. Was halten Sie davon?
Ja, sehr gefährlich. Das ist so die letzte Märchenerzählung. Wenn nichts mehr überbleibt, dann werden wir probieren, Aerosole in die Atmosphäre auszubringen und so einen kühlen Effekt zu erzielen. Das Blöde ist nur, man weiß nicht, wie das genau funktioniert, was das für Auswirkungen haben wird, dass es zusätzliche Emissionen verursacht, weil ständig geflogen werden müsste, um das Zeug auszubringen. Also es ist zu befürchten, dass das jemand von sich aus dann macht, so wie es im Buch das Ministerium der Zukunft beschrieben worden ist, wo Indien das auf eigene Faust dann macht, weil sie Millionen Hitzetote dann gehabt haben im Buch. Also das ist eher zu befürchten, als wie zu wünschen.
Die EU hat das ambitionierte Ziel Fit for 55. Da ist vorgesehen Klimaneutralität bis 2050. Ist das machbar?
Machbar wäre das auf jeden Fall, ganz sicher.
Ja.
Das Blöde ist nur, es ist zu wenig. Auch wenn es ein ambitioniertes Ziel ist. Also Klimaneutralität 2050 ist mindestens 10 Jahre zu spät. Das österreichische Ziel bis 2040 wäre schon richtig, noch besser wäre 2035, aber das wird dann wirklich ganz extrem schwierig. Machbar ist das alles, weil wir alle Techniken zur Verfügung haben und halt Umdenken brauchen würden, das nicht kommt. Ja, selbst mit verzweifelsten Aktionen deutet es sich nicht an, dass die Gesellschaft bereit ist, irgendwas zu ändern. Nicht einmal, wenn es Geld spart, siehe Tempolimit.
Ja, ich glaube, wir gehen jetzt ins Publikum. Meine Damen und Herren, Sie sind eingeladen, Fragen zu stellen. Bitte.
Herr Steurer, ich würde mir wünschen, dass Sie den Vortrag tatsächlich im ganzen Land, wenn Sie jetzt da im Urlaub sind, wirklich nicht nur in Ecke. Also ich komme jetzt zum Beispiel aus dem Montafon.
Ja. Ja, ja. Das glaube ich, ja. Ich würde es auch gern tun, aber ich hätte dann nichts anderes mehr zu tun, als wie herumzufahren. Ich wäre dann also ein Handlungsreisender dann schon. Es wäre wichtiger. Viel wichtiger wäre.
gesagt, die ansonsten verschwiegen werden. Und das ist das, was so wichtig ist.
Massenmedien werden halt viel wichtiger. Ne? Da müsst ihr nicht herumfahren, sondern da ging das leichter. Ja, ist schwierig. Ja. Ich habe schon so Episoden erlebt, weil ich schon in verschiedenen Dokumentationen interviewt worden bin und so weiter, Doc 1 und so weiter. Und habe dann gesagt, wenn ihr wollt, dass die Leute verstehen, was die Klimakleber da tun, warum die verzweifelt sind, dann müssen wir ein paar solche Fakten vorn wegbringen, ne, damit klar ist, wie groß der Notstand ist. Nur dann verstehe ich, warum Leute solche Sachen machen. Und die Antwort war, das können wir nicht machen, 7:45, alle kommen von der Arbeit her und dann kommen wir mit so einer Keule, die schalten sofort um. So, erledigt war es. Ne? Leider.
Bitte?
Ich habe eine Frage, das ist eine, was immer in den Diskussionen auftritt. BPMs, parts per million. Wie kann parts per million so viel ausmachen in einer Atmosphäre?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe... Sie wissen die Antwort eh schon. Ja, man muss auf all diese Verleugner-Standardeinwände immer eine gute Antwort parat haben. Meine Antwort darauf ist, naja, probieren Sie mal 0,8 Promille zu haben und dann komplizierte Rechnungen zu machen oder Autos zu fahren. 0,8 Promille ist ja so wenig im Blut, ja? Und trotzdem ist man ein veränderter Mensch. Ja? Also kleine Dosis, große Wirkung. Und das im Blut, genauso wie in der Luft. Was wäre Ihre Antwort?
Dass es nur auf diesem kleinen Teil, extrem Lichtteilchen beruht und nicht auf Sauerstoff und Stickstoff. Mhm. Sauerstoff, Stickstoff lassen einfach alles durch, bremsen nicht. Es ist nur ein ganz kleiner Teil und davon passt Problem.
Mhm. Ja, das ist zu wissenschaftlich. Meine Antwort ist, glaube ich. Ja, ja. Da stutzen manche Verleugner dann wirklich und sagen, 0,8 Promille ist eigentlich auch wirklich nicht viel.
Ja. Ganz hinten, ja.
Stichwort Atomkraft.
Ja, das können wir kurz machen. Atomkraft ist nicht mehr konkurrenzfähig. Zu teuer, zu langsam. Sie wird uns drum nicht helfen, weil so ein Atomkraftwerk 15, 20 Jahre braucht, bis gebaut ist. Und dann liefert es sauteuren Strom im Vergleich zu Wind- und Sonnenstrom. Ja. Kann man das bewenden lassen? Blöd ist natürlich, kann man auch ergänzen, dass Deutschland ausgerechnet in einer Gaskrise, Klimakrise, Atomkraftwerke abgeschaltet hat, war wahrscheinlich nicht der beste Zeitpunkt. Aber sie haben so lange herumgeiert, dass man das auch verstehen muss.
Ja, ja bitte.
Doch, doch.
Und Sie sagen dann dazu, aber ja, wir müssen uns umstellen.
Ja.
Aber müssen wir es nicht so benennen, dass wir wirklich mit dem gesamten Energieverbrauch runter müssen. Und sonst wird sich das halt nicht ausdehnen.
Es wäre notwendig, dass wir Energie besser einsetzen oder, wie Sie sagen, weniger verbrauchen. Ja, zum Beispiel, indem wir langsamer fahren oder weniger Fleisch essen. Fleischviehzucht braucht wahnsinnig viel Energie in Form von Fläche zum Beispiel. Ja, die Fläche wäre besser genutzt, wenn wir mehr pflanzliche Ernährung hätten. Das ist eine große Umstellung. Der Flugverkehr ist schwer darstellbar, dass der unendlich so weitergeht. Das ist ein Bereich, wo man umdenken müsste. Ansonsten sind die technischen Voraussetzungen wirklich perfekt. Warum? Weil viel von diesem enormen Energiebedarf durch Effizienzgewinne einfach wegfallen wird. Also am Beispiel Auto. Der Verbrennungsmotor ist im Grunde ein fahrender Ofen, der hauptsächlich Hitze erzeugt und nebenbei fährt er. Also der Wirkungsgrad ist, glaube ich, irgendwo bei 50% oder niedriger. Ja. Niedriger. 13-18%, ja, Wahnsinn, also wirklich ein Ofen. Ja. So, beim Elektroauto ist es genau umgekehrt, da ist der Wirkungsgrad irgendwo bei 80%. Das heißt, eine Menge der Energie, die wir jetzt komplett verschwenden, brauchen wir dann gar nicht mehr aufgrund der anderen Technologie. Das heißt, diese Energiekurven könnte man dann einmal auf die Hälfte reduzieren,
weil wir bessere Technologie haben. Bei der Heizung ist dasselbe. Ja? Die Wärmepumpe braucht 2.000 bis 3.000 Watt Strom und macht aus der Umgebungsluft 10.000 Watt Wärme. Eine Ölheizung schafft das nicht. Es gibt einen Energieverlust beim Strom beim Durchleiten und beim Speichern. Ja, geringfügig, ja. Aber
50% Verluste beim Wärmekraftwerk.
Beim Wärmekraftwerk, okay, aber bei einer Solarzelle ist das auch schon wieder anders.
Ja. Dunkelheit, nichts.
Naja, genau. Aber da gibt es die Kombination Solarstrom und Windenergie. Es gibt Studien, die sagen, dass sich die zwei Stromerzeugungsarten perfekt ergänzen. Speziell im europäischen Verbund. Ja, also ich kann mir das nicht im kleinen Österreich vorstellen und dann ist dunkel und geht der Wind nicht. Im europäischen Verbund habe ich immer irgendwo Wind, der ausreichend geht. Tatsache ist, wir müssen Überkapazitäten bauen. Das heißt, es reicht nicht, PV-Module und Windkraftwerke so aufzustellen, dass wir genau 100% abdecken. Wir brauchen 150% und dann haben wir eine halbwegs Versorgung, zusätzlich dann noch mit Wasserstoff, das dann Grundlast bieten kann, wenn zu wenig kommt. Man muss im europäischen Verbund machen, dann schaut das anders aus.
Sie haben eine Frage.
Aber das ist alles durchgerechnet worden, dass sie das durchaus ausgeht und die Dunkelflaute, also ein Angstszenario ist, die Fossillobbyisten gern in die Diskussion führen. Aber im größeren Verbund. Ja.
Bitte, Sie haben eine Frage gehabt.
Schwierig.
Die Franzosen haben allerdings sehr viele Kernkraftwerke, aber wenn man sie im Verbund sieht, dann können die natürlich auch einen Teil haben.
Ja, wobei die Atomkraftwerke in größte Schwierigkeiten kommen sind letzten Sommer, weil sie kein Wasser mehr gehabt haben zum Kühlen. Ja. Also die Atomkraftwerke, die laufen, wird man jetzt nicht abschalten, das ist klar. Aber die große Lösung ist nicht, weil es zu teuer ist und zu lang dauert. Ja. Man redet dann von Kleinreaktoren, die schnell sind, sicher sind und dann also eine Grundlast liefern können. Vielleicht kommt da was die nächsten paar Jahre, aber
bitte?
Wird da nicht viel drauf hätten.
Scheinwahrheiten verkaufen sich ja blendend. Gibt es auch Forschung, wie man Wahrheiten besser verkauft?
Wenn sie so unangenehm sind, ist das ein schwieriges Geschäft. Es würde eine Gesellschaft brauchen, die einfach reif und erwachsen wird. Wir sind ein kindischer Haufen im Grunde, der die Augen zumacht vor dem, was Fakt ist und nicht hören will, was Sache ist. Zumindest der Mehrheit will es nicht hören.
Weil es halt doch so bequem
ist. Weil es so bequem ist, ja. Und gehen tut es halt, solange man eben die Rechnung anschreibt und erst später ausgestellt kriegt. Also die Klimakrise ist von dem her wirklich gutmütig und hinterhältig zugleich, weil sie uns das durchgehen lässt. In der Corona-Krise ist das nicht gegangen, da ist die Rechnung in 2 Wochen gekommen. Und das macht es genauso schwer lösbar, ganz schwer lösbar. Wirklich das schwierigste Problem, vor dem die Menschheit gestanden ist bisher, glaube ich.
Sie mal fragen. Warum es nicht möglich ist, mehr zu propagieren, dass ja die Lebensqualität steigt mit diesen Maßnahmen. Also zum Beispiel bei 1800 steigt die Lebensqualität, weil halt weniger Abgase sind. Bei Zurückdrängen des Individualverkehrs in Form von Carsharing und was halt da für öffentlichen Verkehr und so, steigt ja die Lebensqualität des Einzelnen.
Grundsätzlich könnte man das so sehen, aber nachdem Menschen Änderungen sehr skeptisch gegenüberstehen, glauben sie das nicht so recht. Also wenn ich sage, mit weniger Fleisch lebt es sich besser,
dann sagt derjenige, der jeden Tag Fleisch isst, na, bei mir sicher nicht, weil ich brauche das, um mich gut zu fühlen. Ne? Faktum ist, er lebt ungesünder, er lebt wahrscheinlich kürzer, es ist nicht vernünftig, aber Lebensqualität ist halt eine sehr subjektive Sache.
In der Infostraße in Wien, wo ja massiv die Lebensqualität für die Leute, die dort spazieren gehen oder sich aufhalten, gestiegen ist, die müssten da irgendwie ein Beispiel sein dafür, dass wenn man in diese Richtung geht, dass das ein Vorteil für ihn
ist. Also gerade bei Tempo 80-100 gibt es das Beispiel Niederlande, wo das eingeführt werden hat müssen, wegen anderen Luftschadstoffen, die man nicht runtergebracht hat. Es war zuerst der Mehrheit dagegen, dann haben sie es ja ausprobiert und dann haben sie über Tempo 90 diskutiert. Eine Mehrheit hätte dann Tempo 90 wollen sogar. Also wir haben so die Eigenart, zumindest der Mehrheit hat so die Eigenart, sich gegen Veränderung zu wehren, weil es irgendwie unangenehm ist, weil man glaubt, irgendwie was zu verlieren. Wenn es dann vollzogen ist, dann geht es eh ganz gut. Ja. Und es braucht dann halt eine Politik, die den Mut hat, das zu machen. Ein Jahr vor der Wahl ist wahrscheinlich kein guter Zeitpunkt. Aber die ÖVP wird es vermutlich auch nicht 5 Jahre vor der Wahl machen.
Können wir noch
warum
andere Fragen
bitte?
Wir verbessern eure Lebensqualität.
Das sind noch andere Fragen. Da hinten war noch ein, bitte.
Ja. Das schließt mich gerade da direkt an. Ich hab, das ist tatsächlich das, was mir am meisten auch Angst macht, diese demokratische Frage. Weil man hat ja bei Corona immer gesagt, das ist eine Zumutung für die Demokratie. Und ich glaube, dass der Klimawandel, wenn man ihn wirklich ernst hat, bekämpfen will, eine Zumutung für die Demokratie ist. Weil das Gegenteil von, wir können es freiwillig lösen, heißt natürlich, es muss da und dort Regelungen geben, es muss da und dort Einschnitte geben. Und wenn mich frustriert diese Tempo 100-Debatte so, nicht weil jetzt, ich glaube, dass Tempo 100 das größtmöglichste Hebel ist, den wir haben, sondern weil es eigentlich so leicht machbar wäre. Mhm. Wo sonst kann man so
Tonnen
CO2 in so kurzer Zeit einsparen? Und wenn nicht einmal das geht, da fällt es mir dann schwer,
wie man
diese demokratische Gesellschaft hier, weil ich glaube, noch schwieriger als bis 2040 klimaneutral zu sein wird, bis 2040 eine Gesellschaft zu sein, die nicht mehr aus Kindern besteht.
Ja. Die Forderung nach Tempo 80-100 ist drum so gut, weil sie eben keine technische Lösung verlangt, sondern eine Verhaltensänderung. Noch dazu eine Verhaltensänderung, die Geld spart, ja, weil oft kommt ja das Argument, das kostet viel, das überfordert die Bevölkerung. Es spart Geld, es spart uns Tote, Verletzte, es hat nur Vorteile, auch volkswirtschaftliche Vorteile. Und trotzdem sind wir nicht bereit dazu. Also für mich ist das der perfekte Indikator für Scheinklimaschutz. Solange man gegen so eine simple Maßnahme ist, meint man es nicht ernst. Ja. Genau.
Müssen, bitte.
Und dass man deshalb so kurzsichtig eben denkt, weil das eben
also,
in Österreich sagt man, ja, das hat ja eh keinen Sinn.
Die Ausrede 0,2% ist schon eine, die sehr viel kommt, die viele Leute bringen. Und ich versuche es immer wieder zu entkräften mit vernünftigen Argumenten, aber man kommt nicht dagegen an. Es stimmt nämlich in mehrfacher Hinsicht nicht, dass man dann nichts tun muss. Warum? Weil es 150 Staaten auf der Welt gibt von 200, die weniger als 1% globale Emissionen beitragen. Also die meisten sind kleine Staaten mit wenigen Emissionen. Und alle 150 können sagen, uns interessiert das nicht. Die kommen aber in Summe auf 30%, so wie China. Und wenn die 30% dann sagen, wir tun alle nichts, dann sagt China, wir tun nichts und das fällt wie ein Kartenhaus zusammen und genau das ist, was passiert. Ja. Also wir beobachten uns ja alle gegenseitig, wir sehen, dass keiner die Ziele ernst nimmt und einhält und so geht es halt den Bach runter. Ja. Also von historischen Emissionen rede ich dann gerne, dass wir eine größere Verantwortung haben als reiches Land, weil wir schon seit 200 Jahren den Dreck in die Luft blasen. China erst seit 20 Jahren in etwa. Ja. Das ist schon zu komplex, um mit dem zu kommen. Und dann sage ich noch oft dazu, na, die EU ist der größte Wirtschaftsraum, 15% der weltweiten Emissionen kommen aus der EU und die EU kann ihr Ziel nur erreichen, wenn jeder einzelne Mitgliedstaat liefert. Wenn Österreich und Holland und Dänemark und alle sagen, wir sind zu klein, dann wird das auch in der EU nichts. Ja? Also insofern ist das so die klassische Ausrede von all jenen, die einfach nichts tun wollen. Ja?
Bitte? Ja, Sie?
Genau. Carbon Capture Storage nennt sie das. Also man fängt den Kohlenstoff ein und lagert ihn unterirdisch, entweder in alten Gaslagerstätten oder in Gestein. Es ist in Pilotprojekten technisch möglich, es kostet nur saumäßig viel, weil wäre es billig, hätte man das schon massenhaft praktiziert und das Problem gelöst. Insofern ist es so, wir wetten bereits auf diese Technologie, also in sämtlichen IPCC-Szenarien, die deutlich unter 2 Grad bleiben, stecken mehrere Gigatonnen Negativemissionen drin, die so zustande kommen müssten. Und es zeichnet sich nicht ab, wie das jetzt gehen soll. Ja? Also technisch geht es, aber es würde unglaublich viel Geld kosten. Kann sein, dass da jetzt große technische Fortschritt kommt, aber tragisch ist, dass wir gerade unsere Existenz genau auf das wetten. Entweder das kommt und dann geht es sich nur irgendwie aus oder Pech gehabt. Also ein bisschen russisches Roulette mit 4 Kugeln im Grunde.
Ja, Sie bitte.
Sie haben sehr erwähnt in Ihrem Vortrag die Bedeutung der Pflanzenwelt für die Aufnahme von CO2. Wir haben ja eine Vervielfachung eigentlich der fossilen Verbrennung in den letzten 60 Jahren und dennoch nur eine Zunahme im Bereich von 0,03% auf 0,04 ein bisschen mehr. Das ist eigentlich nur 25% etwa. Und im Vergleich dazu haben wir um viele 1000% eine Zunahme der Verbrennung von Kohle, Erdgas, Erdöl.
Das liegt daran, dass die Senken, speziell die Ozeane und die Wälder, mehr als die Hälfte von dem, was wir rausblasen, aufnehmen. Und die Meere übersäuern, das ist das nächste Problem. Also durch das Kohlendioxid, wie beim Mineralwasser, wird es saurer. Was für viele Lebewesen ein Riesenproblem ist, wo Nahrungsketten dann langsam zerbrechen. Und bei den Wäldern ist es so, dass die an mehr und mehr Orten am Kippen sind, sprich von einer Senke, die Kohlenstoff aufnehmen, zu einer Quelle werden. Also wir sind dabei, diese Senkenfunktion zu verlieren, auch weil die Meere nicht mehr in der Lage sind, so schnell aufzunehmen, weil sie gesättigter sind.
Wir haben ja historisch das 10- bis 20-fache an CO2 in der Luft gehabt. Deswegen haben wir ja so viel Kohle, Erdöl und Erdgas. Das war ja einmal
genau.
CO2 in der Luft und ist assimiliert worden, ist in Holz, auch in Nahrung.
Über Jahrmillionen.
Es ist in den letzten 50 Jahren hat der Pflanzenwachstum, also die Pflanzendecke zugenommen im Gegenwert von einem Kontinent der Größe Nordamerikas. In den letzten 50 Jahren habe ich gerade vor ein paar Tagen in der Bild der Wissenschaft gelesen. Also das ist ja nicht nichts.
Ja. Also was stimmt ist, wir haben auf der Erde schon höhere Temperaturen gehabt, weit höhere CO2-Konzentration, da muss man Jahrmillionen zurückgehen, aber halt ohne menschliche Zivilisation und nicht mit 8 Milliarden Menschen, das ist der Punkt. Ja. Also der Erde ist das weitgehend egal, die kommt da mit einem 60 Meter höheren Meeresspiegel zurecht. Im Grunde müssen wir deswegen auch Zivilisationsschutz sagen und nicht Klimaschutz. Ja. Das Klima müssen wir nicht schützen, sondern uns als Zivilisation. Aber sind wir uns einig, dass wir als Zivilisation mit diesen Schwankungen nicht zurechtkommen werden?
Ja, das
wissen
wir noch gar
nicht. Ich weiß es schon, doch. Und die Wissenschaft weiß auch zu
100%. Weitere Fragen werden auch da.
Also, bitte Sie. Das anzweifeln, da muss ich noch kurz was sagen, ist ungefähr so, wenn man sagt, ob Krebs tödlich ist, wissen wir auch nicht. Und ob die Erde eine Kugel ist, ist auch nicht sicher. Ja? Also das sind Fakten, über die sollte man nicht mehr diskutieren. Das ist,
ja, bitte,
dass das tödlich wird. Dass die Zivilisation das so nicht aushalten kann. Das ist sicher.
Es gibt, noch, sicher, es gibt noch weitere Fragen. Dann Sie bitte.
Ja, Methan ist ein Riesenproblem. Das zweite große Treibhausgas nach CO2. Das Problem ist, dass die Konzentration von Methan auch in Rekordhöhe ist und rapide steigt. Zum einen kommt viel Methan aus fossiler Energiegewinnung und zum anderen kommt mittlerweile schon viel Methan aus dem Permafrost. Das ist ein weiterer Kipppunkt, der auf der Grafik gestanden ist mit den 15 verschiedenen. Und das ist eine weitere Zeitbombe. Je mehr Erhitzung wir produzieren, umso mehr Methan wird wahrscheinlich aus dem Permafrost frei. Und wenn das zu weit geht, dann ist das ein weiterer Punkt, wo es dann unkontrollierbar werden wird. Niemand weiß, wo genau das ist, wann das ist, aber extrem gefährlich.
Sie bitte?
Mein Vorschlag war eben, also, dass Sie bitte. In das Referat die Problematik des Methans
Und dann. Ja, ich hatte es in der vorigen Version drin und habe dann ein bisschen kürzen müssen, da ist dann rausgekommen. Aber danke.
Es gibt nicht nur die CO2-Krise, es gibt ein ganzes Bündel von Krisen.
Sechstes Massenaussterben, Biodiversitätskrise zum Beispiel.
Also zwei Systeme parallel. Das eine ist die Ökologie, die Natur, die uns vorgegeben ist, die wir nicht verstehen, die aber laufend zerstört wird. Und das zweite System ist die Zivilisation, oder was wir darunter verstehen, das Wirtschaftswachstumsmodell des Kapitalismus. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Natur kollabiert zuerst, dann haben wir keine Chance mehr für irgendwas. Die zweite Möglichkeit ist, der Kapitalismus kollabiert, dann haben wir noch die Möglichkeit, dass die Natur sich erholt und ein Teil der Menschheit überleben kann.
Da gibt es eine dritte Möglichkeit, die muss ich schon ergänzen. Und zwar einen kontrollierten, gemanagten Übergang zu einer Gesellschaft, die eben weniger fossile Energie, mehr Erneuerbare verwendet und somit das Ganze stabilisiert. Das ist das, für was wir arbeiten. Und wenn das nicht klingt, dann kollabiert die Zivilisation, wie wir sie kennen. Genau. Mit Neoliberalismus ist das nicht möglich. Mit Kapitalismus vielleicht schon, genau. Der Unterschied ist, Kapitalismus, Marktwirtschaft bedeutet, dass man den Markt als effizienten Mechanismus nutzt, aber dass er reguliert werden muss, sprich Spielregeln kriegt. Und eine der Spielregeln ist, dass CO2 einen Preis haben muss, dass es eben was kosten muss, wenn man das Klima verschmutzt und dass gewisse Dinge ja verboten werden. Im Moment haben wir den neoliberalen Kapitalismus, der so wenig wie möglich reguliert, CO2 weitgehend unreguliert lässt und das geht sich nicht aus, das ist ganz sicher, genau. Aber Kapitalismus ist nicht gleich Neoliberalismus, sondern es gibt da einen regulierten Kapitalismus und der könnte funktionieren. Wir haben es nur noch nicht ernsthaft probiert. Das ist der Punkt.
Da hinten waren noch Wortmeldungen.
Sie waren bitte, noch nicht fertig, glaube ich.
Bitte? Ja, bitte. Wir sind noch einmal alle dran.
Ja, also ich glaube, Sie haben naturwissenschaftlich das sehr gut erklärt. Ich würde nicht
Ich hab's. Ja. Ich bin Politikwissenschaftler. Ja. Also.
Ja.
Hm. Also ich glaube, ich habe schon aufgezeigt, wie wir da rauskommen, nämlich indem jeder bei sich einmal anfängt. Die Revolution gibt es nur, wenn Protest von unten mehr und mehr wird. Und wie wird er mehr und mehr? Indem Einzelpersonen umdenken und sagen, so, mir reicht's. Ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Ich setze mich auf die Straße, ich gehe demonstrieren, nächsten Freitag Klimastreik. Und wenn der Druck größer und größer wird, dann ist viel möglich. Also das Jahr 2019, wo Fridays for Future vor der Pandemie einmal kurz sehr groß war, hat schon gezeigt, dass da ein Ruck durch die Gesellschaft gegangen ist. Und wenn das nicht ausgebremst worden wäre durch die Pandemie, wäre da noch was gegangen. Und da müsste man wieder hinkommen und es müsste noch größer werden. Nur scheint es im Moment nicht zu gelingen. Warum? Weil die Leute krisenmüde sind. Lasst uns in Ruhe. Ich habe genug Krise, so auf die Art. Ne?
Nur einen Satz dazu. Ja. 2019 hat bewirkt, dass die Grünen in Österreich und in Deutschland die Regierung bekommen. Der Effekt war in Österreich null.
Ja. Und warum? Weil die Dynamik von 2019 durch die Pandemie komplett verloren gegangen ist. Also die ÖVP beobachtet ja, was ist los in der Bevölkerung, wie kriegt man Stimmen, wo liegt die FPÖ mit der kompletten Verleugnung des Problems. Und kämen wir zurück zu der Dynamik 2019, hätten wir auch jetzt mit der ÖVP eine ganz andere Klimapolitik, weil sie sehen würden, da könnte man Stimmen gewinnen, wenn wir mehr tun. Das Gegenteil ist der Fall. Im Moment gewinnt man Stimmen, indem man sagt, nein, brauchen wir nicht, wir machen das freiwillig. Also es ist schlussendlich das Regierungsversagen, das wir sehen, ist schlussendlich ein Gesellschaftsversagen, weil wir nicht bereit sind, das ernst zu nehmen. Und Politiker merken das, die haben ein Gespür für sowas. Ne? Die wissen, dass man mit Klimakoten und so weiter mehr Punkte im Moment, als wie mit dem erneuerbaren Wärmegesetz.
Also
ist ein wichtiger Anfang, aber nicht genug. Ja?
Ich glaube, wir haben noch drei Wortmeldungen. Sie bitte.
Aber ich glaube, passend dazu, apropos Aktivismus, 10.30 Uhr am Freitag beim Seester Parkplatz in Bregenz. Fridays for Future.
Das ist. Genau, das ist einer von diesen zwei großen weltweiten Klimastreiks, die zweimal im Jahr stattfinden. Ist wichtig. Und das reicht nicht mehr. Ja, deswegen glaube ich, dass mittlerweile zivilen Widerstand braucht, also noch mehr, weil man sich an das auch schon gewöhnt hat. Und der reicht offensichtlich auch nicht. Also wir stehen im Moment gerade an und wissen selber nicht, wie wir wirklich rauskommen. Das ist vielleicht die Antwort. Wir stehen im Moment an. Bitte?
Den Druck erhöhen.
Den Druck erhöhen, aber wie? Das ist die Frage. Ja, und wer würde mitgehen in den Streik? Wer würde mitgehen in den Streik? Fast niemand.
Ja.
Sie bitte, ja.
Also, dass wir wahrscheinlich ohne Verhaltensänderung aus der Situation herauskommen, das ist ausgeschlossen.
Oder? Das ist ausgeschlossen, ja.
Und aus dem Change Management weiß man ja, dass eine Verhaltensänderung besser funktioniert, wenn die Leute die Sachen verstehen, oder? Sie müssen da noch nicht dafür sein, aber ja. Wenn Sie es verstehen, dann ist das bestimmt die Chance.
Sicher.
Und Sie haben jetzt heute schon eine Kennzahl genannt, das ist 420 BPM und so. Und da, ich bin der Meinung, dass die Leute zu wenig diese relevanten Faktoren irgendwie präsent haben. Wie
ja.
Der BPM-Gehalt, zum Beispiel, wie viel CO2 wird ein Liter Benzin, von einem Liter Benzin erzeugt, wie viel zum Beispiel ein Hektar Wald, was kann ich da machen? Oder? Diese
ja.
Eigentlich grundsätzlich sehr einfachen Begriffe und diese Kennzahlen,
genau.
Die, denke ich, müssen den Leuten viel, viel präsenter sein. Und da muss man auch im Schulsystem ansetzen, dass das hier in die Gänge kommt.
Ich glaube, in Schulen passiert relativ viel. Was komplett auslässt, sind die Medien. Ja, also das wäre Volksbildung durch Medien, die da passieren müsste. Und da werden wir auch behandelt wie im Kindergarten. Wobei man dann auch uns als Gesellschaft wieder kritisieren muss, die meisten wollen es nicht so genau wissen. Sie haben im Gefühl, wenn ich da zu viel weiß, dann macht das Lehrer nicht mehr so viel Spaß. Ne? Dann kann ich nicht mehr flügen und so weiter. Also das Problem ist nicht wissen, sondern nicht wissen wollen. Das ist das Problem.
Gut. Wirklich die letzten Wortmeldungen jetzt. 3, 4 können wir noch dran nehmen, da müssen wir schließen. Sie bitte ganz hinten, ja?
Es ist
Ja, war noch hinter Ihnen. Bitte, aber Sie können als nächstes dann. Ja, bitte.
Sie haben einen sehr wichtigen Begriff, den zivilen Widerstand, genannt. Hm.
Ja, guter Punkt. In der einen Grafik, wo es darum geht, was kann der Einzelne tun? Geht es nicht mehr? Ja, doch. So, das da wäre alles der ökologische Fußabdruck, also die Emissionen. Das da wäre der ökologische Handabdruck, aufzuzeigen und sagen, so nicht mehr. Ich bin dafür, dass sich was ändert. Das ist wirklich der Schlüssel zum Erfolg sozusagen. Wie machen wir das? Wer ist bereit, in zivilen Widerstand zu gehen? Handzeichen. Ja, doch einige. Wow, das ist überraschend. So.
Schauen wir dann.
Da müssen wir eine E-Mail-Liste ausfüllen genau. lassen und das gleich organisieren, weil sonst zerfranst es wieder und zerfällt. Ziviler Widerstand ist schon eine harte Sache, weil man Gesetze verletzt, Strafen kriegt und als Klimacode beschimpft wird. Aber absolut notwendig. Ja.
Sie nochmal bitte, ja.
Es ist unbestritten, das einzige Beständige im Klima ist das der Wandel. Also möchte ich provozieren, sind wir doch alle froh, dass es wärmer wird. Wenn es kälter würde, schauen uns die Gletscher zum Fenster herein.
Oh, weh, weh. Das überrascht mich jetzt von Ihnen mit dem weißen Rauschebart. Hätte ich es nicht erwartet. Lass mir es verstehen. Ne?
Sie bitte, Sie haben noch keine Worte. Bitte.
Die so behandelt werden, da muss ich sagen, es hat mich derart schockiert, weil wir haben drei Jugendliche und wir führen oder versuchen zumindest als Eltern unser Leben so zu führen, dass wir einmal vor unseren Kindern dastehen können und sagen, wir haben unser Möglichstes getan.
Genau.
Und dann würde ich sagen, unser oberster Chef, der selber auch Kinder hat, sich nicht einmal versucht, sich so zu benehmen und das zu akzeptieren, dann muss ich sagen, was haben wir für Politiker in allen Farben? Da kann man eigentlich nur sagen, eigentlich sollte es wirklich eine Protestpartei geben, die auf die Beine steht und versucht, etwas anderes zu machen. Ja. Also ich war an dem Tag wirklich total schockiert.
Und das zeugt davon, dass sehr viele Spitzenpolitiker die Dramatik nicht verstanden haben und sie gegenseitig Märchen erzählen. Verkehrte Welt, da sind wir wieder an dem Punkt, dass es...
Ja, genau. Wer hat denen das Frühstück gebracht?
Bitte?
Wer hat diesen Klimaklebern das Frühstück gebracht? Diese Politiker wurden nachher beschimpft.
Ja. Genau. Kommen wir mal ist die Gesellschaft. Den, ja. Was ich noch dazu sagen wollte, es wären in 20, 30 Jahren Fragen von unseren Kindern und Enkelkindern kommen, was wir damals gemacht haben, was wir uns damals gedacht haben. Und die meisten werden sagen, wir hätten nicht gedacht, dass es so schlimm wird. Oder ja, die anderen hören ja auch alle. Und das ist schon dramatisch. Das sind wieder Ausreden für das, dass wir die Chance, die wir gehabt haben, nicht ergriffen haben.
Gut, kommen wir zu den allerletzten zwei Worten. Meine Herren, Sie bitte.
Rekrutierung.
Ja, danke für den Applaus erstmal. Und ich war sehr begeistert, dass ich hier so viele erhobene Hände gesehen habe. Bei dem Wort verstehen wahrscheinlich sehr viele Leute sehr Verschiedenes, aber falls Leute da wirklich interessiert sind, sich so irgendwie mitzuhelfen bei Letzte Generation oder Extinction Rebellion, dann sprecht mich bitte gerne an, ich würde euch sofort vernetzen.
Ja. Das. Ich hätte abschließend genau auf das hingewiesen, dass die Handkoben haben, die ganz einfache Möglichkeit haben, im Internet in Kontakt zu treten mit den Gruppen, in dem Fall sogar persönlich. Ich glaube, ihr könnt das dringend Unterstützung brauchen.
Gut, die Schlusswortmeldung.
Saniert sind. Also unser Problem ist sehr, sehr vielfältig. Aber ich muss einfach sagen, die Marul waren übrigens, die haben das gedoppt, einer der ganzen Gemeinden in Vorarlberg, es waren immerhin 9 Zuschauer. Also das in der Einbringung Interesse wirklich da ist, okay, das große Publikum hier auch nicht überrascht oder freut mich, keine Frage. Aber es ist bei den Verhaltensänderungen oder viel zu tun, wenn man diesen eben anschaut, eben der ganzen Welt, diese Deponien, die man zum Beispiel in den Entwicklungsländern oder in Nepal macht, dann zieht es einen buchstäblich in den Boden hinein. Oder schauen wir uns fast. Und diese Dinge werden eigentlich nicht präsentiert.
Und weil das viele ahnen, gehen sie lieber gerne nicht hin, dann haben sie einen unbeschwerten Abend und ein unbeschwertes Leben. So machen wir das, bis es kracht und nicht mehr geht.
Genau.
Bevor ihr alle wieder zurückfällt in die Komfortzone, vergesst nicht, sich zu melden beim Kollegen oder dann online zu schauen, was ihr beitragen könnt. Ja. Und das ist ein vielfältiges Repertoire, das da jedem offen steht.
Ja gut, meine Damen und Herren, nach 2 Stunden intensiven Vortrags, Zuhörens und Mitdiskutierens schließen wir nun diesen Abend. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ihnen, Herr Steurer, für Ihren Vortrag und für Ihre Antworten, bei Ihnen, meine Damen und Herren, für das zahlreiche Erscheinen, für das Interesse, für die interessanten Fragen und uns allen trotz der trüben Aussichten doch einen schönen Dienstagabend noch. Danke.
Dankeschön.